Servus.
Im Grunde das sind wir ja beide ja verheiratet.
Ja, mit welchen Worten habe ich dich heute in der Früh am Telefon in Empfang genommen?
Wenn man sich auf den Teufel einen wichst.
Wenn man sich gerade auf den Teufel einen runterholt, genau.
Hast du dir gerade einen runtergeholt?
Nein, aber ich wollte dir ein gutes Gefühl geben.
Okay, das ist nett. Das mache ich morgens auch immer, wenn meine Frau mich weckt. Dann sage ich, oh, ich habe mir gerade auf dich einen runtergeholt. Musst du mich immer stören? Aber was hast du denn gerade gemacht?
Ich bin gerade im Bett gelegen, bereits wach, aber noch etwas schläfrig. Und
hast du dir zumindest so ein bisschen entspanntheitsmäßig an der Nudel rumgespielt?
Nein, auch nicht. Und das, obwohl mich davor die Freundin von mir angerufen hat, von der ich letzte Folge berichtet habe.
Das hat dich nicht stimuliert und hat sie nicht so viel zu erzählen gehabt.
Nein, ich habe das einfach einmal gemacht. Das ist, ja.
Ist nicht so, wenn sie jedes Mal anruft, so, hey, cool, was gibt's Neues?
Nein, voll nicht.
Kennst du das übrigens, wenn man morgens ein Rohr hat? Ich nenne das gerne das Entspanntheitsrohr. Ja. Zwar, dass man auch so müde ist und schläfrig und wenn man sich das dann so runterbiegt oder was weiß ich, dass das so wie wenn man sich streckt, so ein angenehmes Gefühl,
ja,
ist.
Das kenn
Kennst
ich.
Du das? Ja, das Guck mal, wir haben wieder was gelüftet. Das sind die Sachen, die nur im Happy Day Podcast gelüftet werden. Das darf jetzt bitte Hashtag Entspannungsrohr. Verbreitet dieses Wissen in die Welt. Ich habe euch schon über Scheiße aufgeklärt. Jetzt haben wir auch das Entspannungsrohr, ja, das angenehme Entspannungsrohr.
Und dadurch, ja? Dass es im Happy Day Podcast aufgetaucht ist, ist es hiermit auch salonfähig. Das ist die gute Nachricht immer.
Genau, so, wir brechen Tabus für euch.
Ja, genau.
Und ich unterbreche den Roman für mich. Hast du diesen herzerwärmenden Kommentar auf Happy Day gesehen?
Ich hab viele herzerwärmende Kommentare gesehen.
Dein größter Fan.
Ja.
Du erinnerst dich, die junge Dame, bei der ich mich auf den Schoß gesetzt habe, die einen Mann hatte, der ein Happy Day T-Shirt getragen hat, beim Live-Auftritt.
Ja.
Die hat ja schon mal dich so, die hat, glaube ich, so einen Beschützerinstinkt. Weil sie hat schon mal bei dem Rollenspiel gesagt, der Aroman, du bist ein Held, du bist echt der Coolste, dass du das gemacht hast, was der Philipp da von dir verlangt hat. Und nein, so hat sie es nicht gesagt. Liebe, ich habe den Namen vergessen. Du bist mir äußerst sympathisch. Und als ich das letzte Mal, dann hat sie gesagt, deine Frau hat recht. Dann habe ich gedacht, dass sie meint, dass es ekelhaft ist, wenn ich immer rülps oder so. Mach.
Ja.
Und dann habe ich geschrieben, womit, dass sie mich lieb hat. Und dann hat sie gesagt, dass du den Roman immer unterbrichst. Also,
Ja, aber das ist ja noch nicht einmal irgendwie Stellung für oder gegen jemanden beziehen, sondern das ist einfach nur eine Tatsachenbeobachtung.
Ja,
das
natürlich.
Wissen wir ja auch, dass es so ist.
Genau, da haben wir uns schon lange mit. Sie hat das Konzept dieser Show nicht durchschaut. Wir sind im Grunde ein ewiger Cliffhanger. Immer wenn der Roman was Spannendes anfängt zu erzählen, unterbreche ich ihn geschickt. Das ist meine Aufgabe und ich mache das nicht gerne, Leute. Der Jack Bauer findet es bestimmt auch nicht toll, dass am Ende einer Folge dann irgendwie so, was? Der Präsident? Er wurde entführt? Und dann. Das macht ihm keinen Spaß, ja. Leute. Ich finde das Schlimmste überhaupt.
Es ist ja auch Teil unseres Konzepts und das haben wir uns ja also auch so ausgemacht, dass jedes Mal, wenn ich, also wir machen uns vorher zwei, drei langweilige alles, Geschichten aus, wollte, die ich vorher zu erzählen habe. ja. Es ist so schön, mit dir Podcast zu machen, Philipp.
Ich habe den Trailer noch ein paar Mal aufgefallen. Mir ist dabei aufgefallen, dass du mir danach erzählt hattest, dass du bei der Show teilweise so ein bisschen so, ja nicht aufgeregt, aber so gar nicht bei der Sache warst. Du hattest auch ein ziemliches komisches Hirnwochenende. Ich hoffe, dass es nur ein Wochenende war. Und ich muss immer dabei dich beobachten, als ich dir von meinem Traum erzähle, oder ist es? Nee, das ist gar nicht der Traum. Es ist da, wo du links sitzt und ich rechts. Doch, das ist vom Traum. Dass du teilweise so einen Stirnblick drauf hast und erst dann, als ich irgend so ein Schlüsselwort sage, mich anguckt, man merkt, dass du aufgenommen hast überhaupt, was ich dir erzählt habe. Dass du eigentlich so starrst in den Raum rein und nicht weißt, was du hast ja schon mal gesagt, dass man immer extrem aufpassen muss, weil ich so schnelle Gedankensprünge mache. Übrigens, Wasserball spielen finde ich total toll, wenn man dann immer ausrutscht und ein kleiner Scherz.
Ist übrigens bei mir ein echtes, für mich ist es ein echtes Thema, dass ich, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sind meine Rechnerressourcen in meinem Gehirn zu knapp bemessen im Vergleich zu anderen, oder ich habe eine zu stark ausgeprägte Ader, nämlich alles, was passiert oder immer, wenn auch geredet wird oder wenn ich selber rede, ständig auf der quasi Meta-Ebene alle sozialen oder körpersprachlichen Aspekte ständig zu analysieren und mir ständig Gedanken darüber zu machen, warum ich oder warum der andere jetzt wohl gerade das macht oder diese Bewegung und was das zu bedeuten hat. Und das frisst ziemlich viel Aufmerksamkeitspotenzial.
Shit, ich habe jetzt mal das gemacht, was du machst. Ich
hab nicht zugehört.
Nein, pass auf, mir ist aufgefallen, dass schon wieder dadurch, dass mein Rechner vorhin nicht abgestürzt ist, aber ausgegangen ist, einfach so tschick, weg, Strom, mir keine Warnung von wegen Low Battery Power oder so gegeben hat. Und dann musste ich alles neu einstellen, Zeit und überhaupt. Er wollte mir nicht mal mehr Zugriff auf meine Mails geben, weil weil ich im Januar 2000 lebte oder so. Und der Wichser hat auch bei meinem Aufnahmeprogramm wieder dieses Laptop-Mikro benutzt. Du hörst mich jetzt natürlich über das gute Mikro. Ja. Sprich, bis zur Minute, ich weiß nicht, wo wir gerade waren, 5 oder so, kannst du den Skype-Mitschnitt nehmen. Alles aber klar. Ab jetzt habe ich den Happy Day 4. Juni Teil 2 gute Qualität. Ich entschuldige mich.
Hast du während der laufenden Aufnahme umgestellt oder noch mal?
Ja, umgestellt, aber er hat dann eine neue Aufnahme angefangen.
Okay, alles klar.
Also es fehlt sogar bei mir ein paar Sekunden, bis ich gemerkt habe, oh, der hat ja Stopp gemacht. Also,
alles klar.
Du kannst bis zu dieser interessanten Mitteilung wieder dein. Ich finde es übrigens wirklich, ich fände es tragisch, wenn ich irgendwann alleine, wenn ich mir jemanden suchen müsste, den ich unterbrechen kann, der das so geschickt und so, weißt du, wenn es dich irgendwann so geistig nicht, wenn du jetzt Alzheimer oder irgendwas, dass man irgendwann gar nicht mehr mit dir arbeiten kann. das fände ich nicht schön.
Wer bist du? Ja.
Ja. Nee, und zum Thema Aufwachen, ich habe heute wieder einen weirden Traum gehabt. Total, ich habe sogar zwei Träume gehabt und habe heute Morgen noch gedacht, oh, die muss ich irgendwann beide im Podcast erzählen. Aber der andere, den habe ich echt komplett vergessen. Aber der, an den ich jetzt erzähle, der ist einfach nur weird und er zeigt, wie viele Sachen man aufnimmt irgendwie in seinem, von dem, was man im täglichen Leben sieht, in seine Träume. Und zwar habe ich irgendwie, also der Patrick T., der uns mal die über 100 Euro Spende gegeben hat, der war auch parallel in irgendeinem Museum und hat so sich in so einen Ritterhelm gestellt, in so einem Raum, wo man dann so die Ritter-Experience hatte, aber ich hatte die Special-Tour geplant. Und die Special-Tour...
Warte mal kurz, du erzählst bereits von deinem Traum, oder wie?
Ja, natürlich.
Okay. Ich bin nicht sicher.
Ja, nee, es ist, weil ein Hamburger Galerist, ja, hat mal, der wirklich sehr viel geredet hat und sehr geil, ich habe den sehr gemocht. Der hat, hatte einen geilen Schnack, wie man in Hamburg sagt. Und irgendwie ist ihm aber auch nicht entgangen, der hat auch immer die ewig langen und sehr lustigen Reden gehalten bei den Vernissagen. Und ihm ist aber irgendwie auch nicht entgangen, dass ich sehr viel rede. Und er hat gesagt, ja, der Philipp ist genau wie ich, ne? Der ist auch ziemlich gut zu Fuß unter der Nase, ne? Und das fand ich sehr geil, gut zu Fuß unter der Nase zu sein. Ja. War mir nicht geläufig. Ja. Auf jeden Fall habe ich die Special Tour geplant. Und das sind so ein paar Sachen, die ich in meinem Leben aufgenommen habe über YouTube oder Fernsehen. Das sind halt echt so reingeflossen, ohne dass es mir im Traum aufgefallen wäre. Und zwar habe ich die Special Tour geplant. Es waren so zwei jüngere Typen. Und der eine von den beiden, ich fange an mit der Geschichte. Und zwar habe ich irgend so eine Rittertour geplant. Und es ist ein bisschen weird, also es ist nicht wirklich realistisch, aber einer der Bestandteile der Rittertour ist dieses neue Erfahrungsmuseum sein. Und zwar wollten sie dann so eine Ritterwunde mir zeigen und haben... Hallo, guten Tag. Ja. Ja, ich glaube auch an Gott. Und ob ich mich noch verbessern kann. Wie? Ich benütze nur 30% meines Hirns. Geben Sie her. Ich will auch besser werden. Auf dem Weg zur Entbarrierung. Nein, auf jeden Fall haben sie dann mein Bein so ausgezogen und haben dann, wollten mir so eine Ritterwunde, wie wenn einer mit so einem, was es glaube ich im Ritterkampf nicht wirklich gibt, mit so einem Fleischerhammer, weißt du, die so diese Spitzen haben an einer Seite. Es gibt ja eine flache Seite und eine Seite, die hat so geometrische Spitzen.
Massagenoppel.
Genau. Und wenn man damit auf dem Bein hauen würde, dann würden ja so kleine Bluttropfen an den Stellen, wo das eindringt, ins Fleisch rausquillen.
Und das hört sich fast nach dem Vorschlag zu einer neuen Wette an oder sowas.
Ja, genau. Und wir sind kein Jackass. Und dann haben sie das gemacht und waren sie total stolz mit Molekularküche. Du weißt, ich habe einen Molekularkochkurs gemacht. Ja. Weißt du es? Weiß ich gar nicht. Und pass auf. Und dann hat er dann sowas zusammengemischt und aus so einem Fläschchen so eine rote Flüssigkeit in so Wasser tropfen lassen, damit sich dann so kleine, so wie so Kaviar bilden. Und die wollten es mir dann auf die Wunde legen. Und dann habe ich ihm gesagt, so ja, das kenne ich übrigens. Ich habe einen Molekularkochkurs. Der so, oh Mann, toll, super. Und ich gebe mir hier voll die Mühe. Und er war so ein bisschen beleidigt. Und das ist eine Symbiose, ja, zweier Sachen, die ich in den letzten Tagen gesehen habe. Erstmal habe ich gestern ein Filmchen gesehen über japanische Süßigkeiten. Also so eine Süßigkeiten-Gadget. Und das ist total abgefahren. Das ist echt so eine Riesenpackung. Die machst du auf. Und da hast du so ein Plastik-Schälchen mit ganz verschiedenen Formen drin.
Ja.
Und dann so ein paar Säckchen mit Pulver und auch so ein kleines Fläschchen mit so einer Spitze, wo so ein kleines Loch oben drin ist. Mhm. Und dann machst du echt, im Grunde stellst du Sushi aus Süßigkeiten her, aber alles, was du machst, musst du vorher anrühren. Sprich, in dem einen Päckchen musst du dann so weißes Pulver reinmachen und dann siehst du auch am Rand, wie hoch du das Wasser einfüllen musst. Und dann ist da so ein Löffelchen dabei, damit rührst du es rum, das wird dann der Reis. Und dann hast du so ein anderes Schälchen, da machst du das Wasser rein. Und dann machst du mit der Pipette oder diesem Fläschchen eben so rotes Zeugs rein. Dann entstehen eben auch diese kleinen Perlen. Das ist dann der Kaviar von dem Zeugs. Und dann hast du noch so ein, total abgefahren. Und dann hast du noch so ein anderes Ding, das ist wie so ein Streifen. Da mixt du auch so eine schwarz-rote Pampe an und lässt es immer dann so trocknen. Und es wird dann so dieses Blatt, was du so außen rum machst. Und das ist dann so Weintraubengeschmack. Ja, genau. Und das ist dann Weintraubengeschmack und so.
Aha.
Und dieses Ding kam dann praktisch in meinem Traum zurück. Und der Typ, der beleidigt war, ich habe gestern eine meiner absoluten Lieblingssendungen, ist The Rote Verbauing. Das ist so ein englisches Programm, was bei uns hier in Holland läuft, wo Leute so Philanthropen und Intellektuelle, die irgendwie so ein Bauprojekt haben, also einen alten Wasserturm zu einem modernen Haus umbauen. Und da war gestern so einer, wo ich immer gedacht habe, so intellektuell bin ich einfach nicht, der dann so ewig, ja, aber ich will den Wald seine Geltung lassen und überhaupt. Und dann kam dieser Typ von der Sendung und der hat dann manchmal so Kommentare gemacht, so ja, aber jetzt dieses Bungalow, was du umbauen wolltest zu einem Haus, du wolltest dir ursprünglich den Charakter beibehalten und jetzt machst du da die Ziegel wolltest du doch auf jeden Fall drauf lassen, die machst du jetzt auch weg. Und er war dann immer so ein bisschen angepisst oder enttäuscht, dass der Moderator irgendwie nicht so hundertprozentig glücklich war mit dem, was er machte. Und das kam auf jeden Fall in diesem Museumsführer raus. Dann haben sie mich zur nächsten Station gebracht und dann musste ich mich auf den Boden legen und so alle Viere von mir, so zwei Arme nach oben und so, weißt du, so wie so ein, wie soll ich das sagen, so wie wenn du deine Arme in die Luft reißt und deine Beine leicht spreizt, so dass du alle Viere von dir sozusagen. Ja.
Ja, ja.
Und da haben sie eine Häkeldecke über mich gemacht und gesagt, jetzt nicht paniken, nicht paniken. Und diese Häkeldecke, die war auch in derselben Form so ein bisschen wie ich. Und da haben sie so mit so einem, was sehr unlogisch ist, mit so einem Unterdruck, haben sie mich so angesaugt. Und das wiederum...
Komisch, bis jetzt war alles noch urlogisch und jetzt auf einmal...
Ja, gell, voll komisch. Ich weiß, es ist total seltsam. Jetzt verliere ich total die... Und der Witz ist, Ich habe eine meiner anderen Sendungen, die ich eine Zeit lang sehr gerne gesehen habe, war, wie hieß nochmal, Hardcore Porn. Mhm. Aber Porn mit P-A-W-N geschrieben. Mhm. Und da ist so ein schmieriger Pfandleihen-Typ in Detroit, was so wirklich nicht gerade die reichste Stadt Amerikas ist, der sich die ganze Zeit mit irgendwelchen, ich wollte schon sagen White Trash Schwarzen, aber das trifft es nicht wirklich, aber mit Lowlifes aller Hautfarben so diese ewigen Battles gibt in seinem Laden und es kommen andere Leute an mit irgendeiner Plastikuhr, so hier, ich will $100 dafür. Und die so, nee, das ist nichts wert, das kriege ich auch nicht wieder verkauft. Der so, ey, ich will $100, Motherfucker. Und da war mal einer, der hat so ein Ding mitgebracht, der hatte so einen Fetisch, dass man in so einen Sack aus Gummi schlüpft und da ist so ein Schlauch, wo man Luft kriegt noch, ja. Mhm. Und dann wird der mit so einem Kompressor komplett leer gesaugt, dieser Latex-Schlauch, dass man so komplett eingepackt ist und nur so ein Luftloch hat. Mhm. Und das eindeutig kam in meinem Traum zurück. Das einzig Unlogische ist bei mir, das ist echt so ein grobes Häkelding, wo die gesagt haben, nicht paniken, du musst einfach den Mund aufmachen, dann kannst du durch den Stoff atmen. Und das war scheinbar so eine altertümliche Foltermethode oder so. Also deswegen haben sie es mir gezeigt. Und ich habe noch gemerkt, so, ich würde gerne wissen, ob ich, wenn man mich von außen beobachtet hat, während ich geträumt habe, ganz besonders so Schnappatmung hatte oder sowas. Mhm. Aber es war ein sehr weirder Traum. Das Coole war damals, dass er dann in dem Laden, hat er dann so eine Schwarze angesprochen, hat gesagt, ja, wollen Sie es mal ausprobieren für mich? Und die hat sich dann wirklich so reingelegt. Und irgendwie muss ich sagen, dass mich so Latex und Latex, nicht Leder und Lack, aber so Latex-Sachen, auch so Sportdresses, ja. So Fahrradmonturen und so bei Frauen. Fahrradhosen finde ich extrem sexy.
Ja, auch ja, ich habe extra für dich eine angezogen beim Live-Podcast in Münster, ja, Philipp.
Bei Frauen. Aber wie sieht's bei dir aus? Was sagt dein Fetisch?
Ich hab keinen Lack und Leder und Latex-Fetisch. Ich finde es nicht scheiße oder so, aber.
Ich auch nicht, ich habe keinen Fetisch, aber ich finde es extrem sexy manchmal.
Ja, ich nicht, also ich finde nicht einmal Reizwäsche reizvoll.
Ja, ich brauch's auch nicht. Also bei mir im Hause ist Reizwäsche, Lack und Leder und Sexspielzeug eigentlich überhaupt nicht nötig.
Also, ja.
Oder nicht vorhanden. Oder so gut wie nicht vorhanden. Ich hatte mal so ein Mädel, die hieß Daisy übrigens, geiler Name. Die hat mich, die war so meine allererste Freundin, aber dann in dem Sinne gehen wir miteinander und ein Zungenkuss, weißt du, so mit 14, glaube ich, war das. Und die war immer, die war jahrelang so, ich weiß auch nicht, was da war, so geil auf mich, dass die immer so, die hat dann, obwohl sie so, sie hatte echt so einen Rockerfreund, so ein Disco-Besitzer mit so einer Harley und so. Aber während sie in der Disco war, wo er arbeitet, kam sie immer zu mir und sagt mir dann so, oh, ich bin so geil auf dich oder ich würde dich jetzt so gerne knutschen und so. Und einmal hatte sie so eine Lackhose an, hat sie gesagt, ich habe nichts drunter.
Ja.
Ja, das war die Geschichte. leider, nein, ich hätte so gerne, dass ich sage, und dann bin ich mit ihr ins Klo gegangen und habe sie, aber habe ich nicht.
Wie hast du denn darauf reagiert?
Ja, der Witz ist, ich glaube, dass sie mich auch... Der Witz ist, ja, was, wie soll ich darauf reagieren?
Ich frage nicht, wie du darauf reagieren sollst, sondern ich frage dich, wie du darauf reagiert hast. Das ist ja passiert.
Ich wahrscheinlich habe ich gesagt, hallo oder sowas. Aber ich weiß auch nicht. Der Witz ist, die Jamie hatte das ja mal angesprochen. Und für mich ist, wenn es sehr offensiv wird, geht bei mir die Jagdlust sehr schnell verloren. Dann war es aber auch damals so, dass ich in dem Club war, wo ihr Rockerfreund der Chef war und ich auch jetzt noch nie wirklich ernsthaft den Plan gefasst habe, oh, und jetzt fick ich eine auf einem Disco-Klo, weißt du?
Ja, ja.
Und,
hast du das mal gemacht?
Nee, sag ich ja. Bin ich nicht der Typ zu.
Okay.
So mit Uringeruch in der Nase. Vielleicht, wenn diese Zeitmaschine, ja, wo ich jetzt wieder 16 wäre, immer und immer wieder... würde ich wahrscheinlich auch diese Erfahrung nicht auslassen. Aber ich war auch immer mit ihr im Kino und es war so ein bisschen, es war auch sehr unschuldig. Ich bin ja auch eher der schüchterne Typ. Ich bin ja nicht der Hardcore-Angreifer und Movesmacher. zumindest in dem Alter nicht, und die ist immer mit mir ins Kino und hat dann immer mit mir rumgefüßelt. Kennst du das Füßeln?
Ja, ja.
Ja. Und was ich auch irgendwie, der Witz ist, dann ist man so zusammen, dann waren wir im Marché, das war in Karlsruhe so in der Mitte, in so einer Passage, so, und da war man halt so oft und hat was gegessen.
Hattest du, Entschuldige, zum Rumfüßeln noch, das hattest du damals nicht ziemlich heftige Schweißfüße?
Jetzt pass auf, du gibst mir praktisch das Stichwort. Und dann habe ich mehr so aus neckischem Scherz, aus Übermut, weil ich mich nichts Ernstes getraut habe, habe ich ihr so mit dem Fuß, als ich mit ihr irgendwie, ich glaube sogar, da waren noch andere Leute dabei, so, sie saß mir gegenüber unterm Tisch, so zwischen den Beinen rumgemacht habe. Und dann hat sie sich eben, weil sie eigentlich viel erwachsener war als ich, junger Spund, gerade sich so zu mir rübergebracht und gesagt, ja, du musst, wenn dann schon die Schuhe ausziehen, wenn du sowas machst.
Ja.
Und was ich dann aber nicht gemacht habe. Oh. Ich bin ein schüchternes Wesen.
Ja. Du bist so schüchtern, dass du mit deinen Timberlands oder was du damals getragen hast, die Mumu rumknetest von ihr.
Ja, aber nicht so ernsthaft. Der Witz ist...
Immer so ein bisschen auf Spaß, ne?
Genau.
Ja. Das ist auch das, was ich gemeint habe mit dem Singen vom Sinatra-Lied When I Was 17. So ein bisschen Spaß mit reinbringen, damit es nachher niemand sagen kann, ja, der kann nicht singen. Dann kannst du immer noch sagen, ja, ich habe es ja auch nicht ernst gemeint.
Roman, wir wissen wirklich, dass ich nicht singen kann. Vielleicht kriege ich irgendwie so alle meine Entchen so hin, dass man sagt, oh Gott, war das nicht falsch, sondern wir wissen, dass an mir kein Sänger verloren gegangen ist. Da sind wir uns doch einig.
Ja, ja, das, also. Ja, das sind wir uns einig. Du bist allemal ausdrucksstark.
Ja, genau. Aber das mache ich, das kommt bestimmt auch daher, dass ich das Ganze ein wenig überspiele. Und da versuche ich nicht zu kaschieren oder so, sondern das ist einfach das Bewusstsein der Schlechtheit, wo man sich dahinter stellt. Mut zur Hässlichkeit der Stimme.
Hm.
Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, ja.
Genau. Und so war ich aber schon immer. Ich meine, ich hatte auch schon, wenn ich wirklich dann verliebt bin, und das ist ja was ganz anderes, da bin ich dann ja noch schüchterner gewesen, aber dann trotzdem zielgerichtet, sprich Briefe schreiben, Bildchen, Zeichnungen malen. Du kennst ja die Geschichte mit den Rosen und überhaupt. Aber,
wie alt war diese Daisy, als du 14 warst?
Ein Jahr jünger, oder? Zwei oder so? Ein Jahr.
Echt? Und die war zusammen mit dem Rocker?
Nee, das war ja dann später. Das war zwei, drei Jahre später.
Okay.
Übrigens, einer hat, bevor ich es vergesse, hat in einem Forum, in dem ich mich jetzt rumtreibe, wo ich irgendwann gemerkt habe, dass da Happy Day Hörer sind, hat geschrieben, wo ist es denn? Apropos Happy Day, mal eine Frage. Ah, nee. Falscher Comment. Wo ist es denn? Jetzt mal eine Frage an den Baron beziehungsweise einen Themenvorschlag. Ich habe mich übrigens in dem Forum angemeldet. Das war so richtig schlecht. So, weißt du, wenn man so einen Tag hat, wo man sich selber nicht mag. Naja, das habe ich eigentlich eher selten. Aber so, dass man unzufrieden ist und denkt, oh, es geht gerade nichts. Und dann habe ich nach Happy Day gegoogelt und dann kam ich in diesem Forum raus, wo sie immer so, yay, neue Happy Day-Folge, wuhu! Und dann habe ich mich da angemeldet als der Baron. Und weißt du, wie ich mir vorkam? Ich kam mir vor wie Ricky Gervais in Extras, der irgendwie so einen schlechten Tag hatte und ihn nerven so ein paar, was jetzt nicht auf das Forum zutrifft, so ein paar total, er hat so ein paar, so zwei, drei Groupies von seiner schlechten Sitcom, die er in der Serie Extras hatte. Ja? Und die immer so, hey! Und die machen dann immer so, die sagen, are you having a laugh? Und so nach.
Ja.
Und dann ist er in so einer Kneipe und irgendwie geht gerade alles schief und er ist richtig sauer. Und was weiß ich, und so ein Typ streitet sich, glaube ich, und geht dann weg und er ist alleine an der Bar und dann sieht er am anderen Ende diese Typen stehen, vor denen er eigentlich immer versucht hat, wegzukommen. Und dann ist er so desperate, dass er dann so ganz laut zu Kerl und sagt, hey, are you having a laugh? Und die dann so, hey! Und dann ist er so, oh, weißt du nicht, das du? Und ich habe mich da angemeldet als der Baron. Und ist aber total die coole Community. Der Witz ist, der Lehrer, mit dem du dich unterhalten hast,
ich habe mich mit einem Lehrer unterhalten.
Da, wo ich mich mit dieser Leila über Fotzen und Titten unterhalten habe und Fotzenoperationen und Tittenoperationen, da auf dieser Vernissage-Kunst-Ding, wo wir nach dem Happy Day-Auftritt waren, ja? Gut. Ich bin glücklich, dass du dich selber noch erinnerst oder zumindest es überspielst und es mir leichter machst.
Nein, ich erinnere mich aber.
Der ist auch in diesem Forum und der hat mir das an dem Abend gar nicht gesagt. Dabei haben wir da schon öfter kommuniziert und an dem Abend habe ich, glaube ich, Hallo gesagt, mehr nicht. ein bisschen schade. Aber gut. Und in diesem Forum bin ich jetzt, die versorge ich immer mit dem Allerneuesten vom Neuesten von Zelluloid.
Der ist lustig, der Lehrer. Warte, ich versuche mich gerade zu erinnern, wie er heißt. Hat er nicht...
lass seinen Privatnamen hier bitte aus
dem Spiel. Ja, stimmt, ja, natürlich, stimmt.
Er ist Lehrer, ne?
Ja. Und das habe ich aber sau cool gefunden, dass ein Lehrer unseren Podcast hört. Also
ich hab gestern Detachment gesehen, alter Schwede.
Was so ein
Adrian Brody-Film von Tony Kay. Und Tony Kay ist der American History X gemacht hat. Hast du ihn gesehen?
Ich glaube nicht.
Also sehr schwere Filme macht. Mm. Der Film war echt alter Schwede. Also da ist nochmal ein großer Unterschied natürlich zwischen Lehrern in Deutschland und Lehrern in Amerika in einem schlechten Neighborhood. Mm. Aber der Film hat so gar nichts von Sister X und Dangerous Minds, sondern ist einfach sehr deprimierend, aber unglaublich gut. Aber gut.
Aber dieser Hörer von uns, dieser Lehrer, dessen Namen ich natürlich noch weiß, aber hier unerwähnt lassen möchte.
Aus Höflichkeit.
Aus Höflichkeit, aus Schutz vor der Privatsphäre. Der hat mir erzählt, ich war schon ein bisschen getrunken, aber der hat mir erzählt, dass er, ich glaube, es war auf seiner Hochzeitsreise sogar, dass er eine Folge mit seiner Braut im Auto auf dem Weg in die Flitterwochen irgendwie auf eine Hütte oder so, glaube ich, dass er eine Folge nach der anderen Happy Day gehört hat und dass sie mit uns schöne Flitterwochen verbracht haben, sozusagen.
Sowas ehrt einen unglaublich, ja, oder? Das sind ja, so die voll. Kleinen Sachen des Alltages, die einen unglaublich ehren und glücklich machen auch.
Ich bin übrigens vorher zum Kreisler, weißt du, was ein Kreisler ist?
Nee.
So dieser, bei mir um die Ecke, so ein Mini-Supermarkt könnte
ja, der war ich schon, ja. Dieser Schlachter eigentlich. Oder nee, gar keiner. Also so. Du meinst den, wenn man durchs Tor geht und geradeaus? Dann
genau, genau.
Hinter diesem Brunnen oder Obelisken oder was das ist. Ist da?
Nee, vielleicht. Nein, ist da nicht. Aber auf diesem Platz auf jeden Fall, wo du diesen Obelisken wähnst, der dort nicht ist, den du in deiner Fantasie einfach wunderhübsch dazugemalt hast.
Ich mach dein Ghetto einfach hübscher.
Ja, genau. Und ich bin reingekommen und der Kreisler zeigt auf meinen Bart und sagt, hast du schon wieder Wette verloren?
Wieso, ist dein Bart gerade so scheiße oder was?
Ich war einfach jetzt schon sicher 3 Stunden zu faul, mich zu rasieren und dementsprechend habe ich jetzt einen Vollbart.
Ach, der hat dich noch gesehen? Ah nee, ich habe dir doch die Glatze Achso.
Ja, aber der hat gefragt,
auch warum ich eine Glatze habe. Auch das hat er schon
gefragt. Ja, genau.
Und dann hast du gesagt, nee, mir gehen die scheiß Ausländer hier im Viertel auf den Sack. Und er so, genau so sehe ich es auch. Und so, okay, das war das letzte Mal, dass ich hier einkaufen war. Aber ich will jetzt endlich... kannst du mal aufhören, mich immer zu unterbrechen mit deinen Geschichten?
Entschuldige, weißt du, Philipp. Eigentlich wäre diese Geschichte noch weitergegangen, aber es ist so wie immer, ich unterbreche die Geschichte in der Mitte, damit du deinen
echt
Redefluss
schlimm. Es bringt keinen
gerecht
Spaß
werden
so.
Kannst.
Ja, immer du dich so nach vorne spielen.
Entschuldigung,
unglaublich.
Philipp.
Aber gut. Mal eine Frage an den Baron beziehungsweise einen Themenvorschlag. Gibt es eigentlich keine kuriosen, lustigen, unterhaltsamen Geschichten, die ihr beide gemeinsam erlebt habt? Vielleicht habe ich es verpasst oder vergessen, aber bislang gab es da, glaube ich, keine Anekdoten. Ich habe noch mal ein paar ältere Folgen gehört und bislang weiß man ja nur, dass ihr euch wohl auf der Schule kennengelernt habt, Fragezeichen in Klammer, und ihr irgendeinen Öko kennt. Aber bislang waren es nur solche Stories, wo der jeweils andere nicht dabei war. Wie das Happy Day Duo ursprünglich, also nicht die erste Folge, sondern überhaupt zusammenfand, wurde noch gar nicht erzählt, sofern ich da jetzt nichts vergessen habe. Also wie wir zusammenfanden, ist das auf einmal so ein...
Ja, aber er hat Sachen vergessen, wir haben sehr wohl die
aber
Geschichte,
hallo,
wie du mich ins Moor durch die Balustrade durchkatapultiert hast, mit deinen leeren Kräften zum Beispiel.
Aber ich glaube, ich habe dir wirklich nur auf die Schulter geklopft. So. Und du standst schon irgendwie ungünstig. Ich habe dich ja nicht, oder habe ich dich geschuckt? Kann auch sein. Aber
unterschätzt
macht keinen Sinn, dass ich dich denk durch ein Geländer, mit Geländer ins Moor schucken zu können. Den Versuch würde ich gar nicht.
Das ist wirklich durchgebrochen, gell? Soweit ich mich erinnere.
Ja, es ist einfach so unter deinem Gewicht zusammengebrochen. Übrigens, meine Mutter findet dich sehr sexy, glaube ich.
Wie?
Also sie hat dieses Wort nicht benutzt und wahrscheinlich beiße ich mir in den Arsch, dass ich meine heilige Mutter hier überhaupt in diesen schmutzigen Podcast ziehe. Aber ich habe ihr den Trailer gezeigt. Sie hat, glaube ich, nur die erste halbe Minute irgendwie gesehen. Und hat gemeint, ja, aber das ist ein ganz hübscher. Also, wenn ich noch jung wäre, der wäre genau mein Typ.
Hat sie gesagt?
Hat sie gesagt.
Wo wohnt sie denn?
Ich weiß nicht, ob du das...
ich würde nur mit einem Strauß Blumen in der Hand vorbeikommen und mich für dieses schöne Kompliment bedanken. Ganz Gentleman, wie ich bin.
Das wird sie bestimmt total nett finden.
Apropos Gentleman, ich habe gestern Abend The Great Gatsby gesehen im Kino.
Ah, den habe ich auch schon gesehen.
Ja, wie hast du ihn gefunden?
Ich, also erstmal das den Stoff kennt man ja aus der Schule. Also sofern man nicht, hey Egenolf, ich habe einen Blackout. sofern man ihn gelesen hat. Und ich kannte natürlich die Robert Redford-Verfilmung.
Die habe ich nicht gesehen zum Beispiel. Wie war denn die? Das interessiert mich mal.
Die war okay. Die war nicht, also ich meine, die Geschichte steht ja fest. Ja. Was ich habe mit dem Regisseur so ein paar Probleme gehabt im Laufe der Zeit.
Ja.
Er ist halt so einer, der mit viel Tamtam gerne inszeniert. Ja. Und bei Romeo und Juliet ist mir bis heute nicht begreiflich geworden, sagt man das? Ja. Warum er diese Geschichte in das L.A. der Neuzeit gezogen hat und gleichzeitig aber die Shakespeare-Dialoge behalten hat. Dann finde ich, soll man es lieber so wie Kenneth Branagh machen, der Shakespeare so verfilmt, wie man es sich vorstellen würde, dass es verfilmt wird, nämlich in der alten Zeit und mit den Originaltexten und mehr Lustspiel-Theatercharakter hat.
Aber es dürfte noch zur Mode geworden sein, oder? Weil ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel an Ritter aus Leidenschaft denke, da ist es genauso gemacht worden. Zum Beispiel
Ritter aus Leidenschaft?
Ja, mit, wie heißt der Joker, der Heath Ledger? Spielt er den Ritter aus Leidenschaft?
Ja, stimmt. Aber was meinst du jetzt? Da ist ja in der Neuzeit.
Dieses Crossover aus Rittertum und moderner Musik zum Beispiel.
Das ist genau, genau darauf wollte ich hinaus, wenn du mich nicht unterbrochen hättest. ist der einzige Move, den er macht bei dem Film, dass er zwei Zeiten vermischt, ist, dass er die Musik aus dem alten die Musik aus der Neuzeit holt, also irgendwie so Dubstep, Drum and Bass und Euro Dance und deshalb dann mit diesem Charleston Getanze vermixt und das hat mich gar nicht so gestört, wie
mich
ich dachte. Es wird aber manchmal ein wenig zum Gag und zieht ein bisschen aus dem Film, und zwar in der Szene, wo sie über die Brooklyn Bridge fahren und neben ihnen so ein schwarzer so ein Oldtimer mit so ein paar Schwarzen darin fährt, die sich gerade so Shampoos eingießen und die fett Jay-Z blasten. Das fällt zu sehr auf. Das ist einfach so, dass man dann, da grinst man dann kurz und das ist so ein bisschen ein Gag. Und das zieht einen auch ein bisschen aus der kompletten Geschichte
wirklich?
Raus.
Wirklich? Mich hat das gar nicht rausgesucht. Also ich habe gefunden, dass es ein sehr gelungener Gag war.
Ja, auch eben, aber du hast...
Der weiße Butler.
Die ist eben aufgefallen, dass es ein Gag ist. Das meine ich nur.
Ja.
Und braucht The Great Gatsby diese Gags, ist die Frage. Aber ich fand ihn, im Grunde fand ich ihn sehr okay. Aber nicht mal ansatzweise so gut wie The Place Beyond the Pines. Aber ich verrocke gerade den gesamten auf Eis liegenden Zelluleute-Podcast, den wir letzte Woche aufgenommen haben, aber erst irgendwie in ein oder zwei Wochen ausstrahlen, wenn ich jetzt noch über The Place Beyond the Pines rede. Hm. Aber den musst du dir angucken. Und morgen gehe ich God Forgives All, den neuen Nicholas Winding Refn-Film mit Ryan Gosling, der auch Drive mit ihm gemacht hat.
Okay.
Falls du Drive gesehen hast.
Ja, habe ich gesehen, aber ich kann mich hier nicht erinnern. Warte, ich überlege. Oh ja, ich kann mich schon wieder erinnern. Ja? Guter Film. Ich habe ihn gut in Erinnerung. Aber es ist nicht wahnsinnig viel hängen geblieben davon von dem Film.
Ja, aber das muss ja nichts aussagen bei dir.
Doch, die wirklich guten Filme, also die mir wirklich gut gefallen, die bleiben hängen. Das sagt so aus.
Also nochmal zu unseren gemeinsamen Birklohof-Erlebnissen oder wie wir uns kennengelernt haben. Mir fällt da noch ein. Ja,
meine Meinung zum Great Gatsby.
Ich lass dich ausreden.
Natürlich. Loswerden, das ist entzückend. Oh, ich habe gerade mein Mikrofon angerotzt. Entschuldige, Mikrofon. Warte, ich muss es. Hier so. Okay. ich meine, die Liebesgeschichte ist halt relativ flach, ne? Die ist extrem oberflächlich, aber das gehört in den Plot hinein, das gehört in die Zeit hinein und das ist das, glaube ich, was auch der Film ausdrücken will, ist, dass diese Liebe eigentlich nicht wirklich tief geht. Zumindest habe ich das so verstanden. Hast du das auch so verstanden?
Also die Liebesgeschichte ist halt eine Liebesgeschichte in Reinstform.
Ja, ich finde eher, das ist so eine, entschuldige, jetzt unterbreche ich dich schon wieder, ja? Aber das ist doch eher so mehr Obsession als Love.
Nein, der Witz ist, dass die Liebe ist einfach da, die wird nicht hinterfragt und man bekommt ja auch gar nicht mit, beziehungsweise bis auf zwei, drei Backflashes, was die Motivation und die Tiefe der Liebe ausmacht. Es ist nur eine unglaubliche Liebe da. Und die bedarf für mich keiner weiteren Erklärung, weil Liebe ist nicht rational und er ist halt unglaublich verliebt. Es ist aber auch natürlich bei ihm so ein Streben nach der Unschuld. Er ist in dunkle Geschäfte verwickelt, er macht diese pompösen Partys, seine gesamte Vergangenheit ist sehr verrucht und ominös. Und diese Liebe ist im Grunde das einzig Reine, was er hat. Sie heißt ja auch Daisy, was Gänseblümchen heißt. Also ein mehr unschuldigen und reinen Namen kann niemand haben. Und deswegen sehe ich so, dass es die Liebe keiner tieferen Erklärung bedarf. Und das ist auch mehr so ein Symbol. Ja, ihm reicht ja am Anfang schon dieses grüne Licht. Mhm. Und das ist so eine Sehnsucht.
Ja.
Und ich glaube auch eine Sehnsucht, diesen ganzen Scheiß abzuschütteln. Andererseits will er ja nicht mit ihr weglaufen. Er will ja trotzdem bleiben.
Ja.
Ich fand ihn gut, aber ich fand ihn nicht so, dass ich da jetzt mich zu lange mit aufhalten will.
Dann mach einfach weiter, Philipp.
Aber sag noch, was du dazu fandest. Hat er dir sehr gut gefallen?
Nein, ich würde mal sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das Beste ist, ist er bei einer 6,5 gelandet.
Okay. Also es ist natürlich Eye Candy. Hast du ihn in 3D gesehen?
Ja.
Ja. Das bringt schon Spaß, also so im Kino zu sehen, gerade diese Partys.
Ja, ich hab ihn im Heidenkino gesehen, das ist eines der nicht sehr zahlreichen englischsprachigen oder Originalton-Kinos in Wien und da sind die Leinwände nicht besonders groß und auf kleinen Leinwänden 3D ist irgendwie die halbe Miete.
Ja, das stimmt. Zumal 3D auch die Größe einer Leinwand wieder komplett zunichte macht.
Das stimmt, da habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, aber jetzt, wo du sagst, stimmt das. Warum?
Weiß ich nicht. Mir ist auch aufgefallen, dass Aufnahmen von weit weg, von etwas Großem in 3D das extrem den Effekt wegnehmen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Mir ist das erste Mal aufgefallen bei diesem ganz schlechten Disney-Science-Fiction-Film Jack irgendwas. Egal, da gibt es so ein paar Shots von weit weg, wo man dann irgendeine Festung sieht und dann sieht alles aus wie Playmobil. Ich weiß aber, dass als ich 1995 in New York war und in so einem IMAX-Kino war, dass ich am Anfang bei der Introduction sozusagen richtig gehend Angst bekommen habe, ob der gewaltigen Größe des Bildschirms und sobald man dann aber die 3D-Brillen aufsetzen sollte, war diese ganze Größe nicht mehr zu spüren.
Ich vermute, dass die empfundene Tiefe des Bildes dann einfach die Breite und die Höhe wieder relativiert.
Ja, ich glaube, das vielleicht auch so mit dem Hirn zu tun hat, weil wenn man Menschen dann in 3D sieht, dann macht das Hirn den eben irgendwie zu einem normalen Menschen. Ich weiß es nicht. Nochmal kurz zum Birklehof. Also wir haben ja nicht nur die Geschichte, wo du ins Moor fliegst. Ich kann mich zum Beispiel noch dran erinnern, die Geschichte, wo du für 10 Mark oder 5 Mark oder 20 Mark in diesen schon Schimmelkulturen hervorbringenden Plastiktüte, wo ich meine Schweißsocken vor dem Rest der Welt versucht habe fernzuhalten, dass du da irgendwie eine halbe Minute oder eine Minute deinen Kopf reingehalten
das ist, hast. Das, diese käufliche Liebe ist etwas, was unsere Freundschaft gefestigt hat.
Ja, und wir hatten diese Phase, wo wir uns beide die Lippen geschminkt haben.
Ja.
Aus irgendeinem Rocky Horror Picture Show, wir machen, was wir wollen, Reflex heraus. Und ich weiß noch, dass S.S. so richtig sauer, das habe ich glaube ich damals auch schon gesagt, zum Abendessen kam und gesagt hat, ja, weißt du Philipp, bei dir ist das ja noch Spaß, aber ich glaube, der Roman, der ist wirklich schwul. Und aber mit so einer Empörung in der Stimme, die mich total irritiert hat. Und ich weiß, dass wir das auch beim Elterntag, ich stelle mir immer vor, was mein Vater wohl damals gedacht hat, als ich sage, hier, das ist der Roman, das ist mein bester Freund oder ein guter Freund von mir. Und wir beide mit diesen komischen wir haben übrigens nicht so...
Ich kann mich nicht erinnern.
Ja, es ist ganz schlimm. Wir haben auch nicht Also warum musste man das machen? Man hätte ja mal drüber nachdenken können, wie das bei den Eltern rüberkommt und ob das genau das ist, was sie sehen wollten. Aber wir waren halt Revoluzer. Revoluzer mit Lippenstift! Aber wir haben auch nicht so einen normalen Lippenstift gehabt, sondern es war so ein rostbrauner, eigentlich glaube ich, um so ein Lip-Liner. So, wo man sich so, der war nicht schmierig, sondern der war mehr wie so ein Holzstift, so ein Buntstift. Und damit haben wir uns die Lippen angemalt, einfach ein bisschen.
Ich habe damals aber auch nicht nur einen Lippenstift aufgetragen, sondern ich habe auch das Kleid von einer Klassenkollegin von uns angezogen und bin damit durch die Gegend gestapft.
Daran kann ich mich leider nicht erinnern.
Ich weiß nicht, wie weit ich damit herumgegangen bin, aber weißt du, die eine, ich weiß jetzt ihren Namen eigentlich nicht mehr, wenn du uns sagen willst, würde ich wissen, die später dazugekommen ist, so eine ziemlich, ziemlich scharfe.
V-Punkt?
Na, nur der Buchstabe nutzt, glaube ich, nichts. Ah, egal, auf jeden Fall.
V.A. V.A. Ja.
Ich weiß nicht.
Hatte ich mit der diesen, wo wir, mit der ich mich auch, es war auch so eine, mit der ich mich immer über Sex unterhalten hatte, aber nie Sex hatte.
Ich glaube, sie war es.
Ja, die aber sonst, glaube ich, fast mit jedem Sex hat. Also mit nicht. Ganz vielen.
Mit Leuten. Mir nicht.
Und da haben wir immer vom FDJ gesprochen, den wir haben würden, wenn
Fick
wir mal.
Fick den Jordan.
Nee, Fick des Jahrhunderts. Ah, Fick ja. Den Jordan. Hey, wann haben wir unseren Fick den Jordan? Aber das Erste, was ich vom Roman mitgekriegt habe, ist, dass so ein nicht unbedingt für diese Schule, für diese Verhältnisse total hip gekleideter Typ, sondern eher das Gegenteil. Du hattest so geile braune Stiefel mit so einem Reißverschluss an der Seite.
Echt?
Uns vorgestellt wurde. Und ich weiß noch, dass Öko sagt, ich finde ihn eigentlich voll sympathisch. Und du voll so eine Mähne hattest.
Ja.
Aber noch nicht so richtig lang. Den Zopf hast du ja später gemacht. Da warst du dann auch immer mit so Jackett. Und da warst du so ein bisschen mit deinen Ohrringen so. Es war so ein bisschen Yuppie-mäßig, wenn ich das mal sagen darf.
Ja.
Aber ich weiß noch, wo ich das erste Mal dachte, ich glaube, das wird mal ein guter Freund von mir, ist, als der Herr Pfiffenmeier dich irgendwie angemotzt hat oder ich weiß nicht mehr, irgendwas war, du hast keine Hausaufgaben gemacht und bist aufgestanden und hast zu ihm, was für vorlautes und freches Stück du warst, hast du gesagt, ja, Epileppi, aber happy. Kannst du dich dran erinnern?
Aber das war nicht der Pfitzenmeier, das war der Herr Richt.
Herr Richt? Gott, der war so scheiße. Den habe ich wirklich gehasst. Es gibt wenig Lehrer, die ich richtig gehasst habe. Aber weißt du, warum ich den gehasst habe?
Nein.
Also erstmal war er so, manchmal wollte er voll cool sein und manchmal wollte dann halt Lehrer sein. Aber warum ich den scheiße fand, weil er erstens nicht gut erklären konnte. Also das Didaktische hat einfach völlig gefehlt.
Ja, es hat sich auch in den Noten, in meine Noten ausgedrückt.
Genau, und da war er auch derjenige, der dann immer die Klasse dafür verantwortlich gemacht hat, was ich auch sehr schwach finde. Aber ich war Vegetarier damals und wir mussten uns immer anmelden, wenn wir am Wochenende da waren. Und da kam ich zum Abendessen, bin hochgegangen und da gab es so komische, so überbackene Baguettes, so mit Schinken und Käse, ja. Und dann bin ich zu den Vegetarier gegangen und gesagt, wo sind Vegetarier? Ja, die wurden alle schon abgeholt. Und dann mampft Herr Richt mein überbackenes Käsebaguette und ich so, hey, das ist meins, sie sind überhaupt kein eingetragener Vegetarier. Also ja, oh mein Gott. Und ist das, und das fand ich damals echt so assig. Also er hätte, das Mindeste wäre gewesen, dass er sagt, okay, hier schneid sie ab, ess du den Rest, oder was weiß ich, aber er hat so nonchalant ist er darüber gegangen. Und das fand ich, war ein Depp einfach. Das war ein Scheißlehrer. Bei dem Herrn Bier, der war zwar auch Mathelehrer, sprich, der war auch, Mathelehrer sind immer scheiße.
War das denn ganz ein kleiner mit schwarzem Vollbart?
Genau.
Okay.
Den habe ich auch nicht so gemocht, aber der war zumindest irgendwie fair und da hat man gemerkt, dass er es versucht, einem beizubringen und auch wenn man dann die 5 von ihm bekommen hat, war ich ihm nie so böse. Ich glaube, mein Bruder hat ihn gehasst und ihm das auch deutlich gemacht. Ich habe übrigens, um mal ein oder warte mal, wir überlegen noch, wir haben bestimmt noch mehr Geschichten. Also erstmal,
ja, die Geschichte mit dem, wie war das, was hast du gesagt, Epileppi, aber happy?
Ja.
Da hat er gesagt, da hat er mich ja dann noch irgendwie gewarnt. Ich bin übrigens heute nicht stolz darauf, dass ich das gesagt habe, aber egal. Da hat er mich dann irgendwie verwarnt. Und dann habe ich noch gesagt, Mongolit, aber fit. Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, ich habe das, über wen habe ich das gesagt? Ich glaube, über einen Klassenkollegen von uns, oder?
Ich glaube, du meintest ihn.
Es ist so lustig, weil ein Freund von mir, also ein ehemaliger Bundesheerkamerad, der hat mir auch Geschichten dann von mir erzählt, die ich vergessen gehabt habe, wo er gemeint habe, ich war einfach so dreist, den vorgesetzten Vizeleutnants und wie auch immer sie geheißen haben, gegenüber. Und ich hab mich nie so empfunden. Ich hab immer gedacht, ich bin ein äußerst sozial kompatibler, anschmiegsamer Typ. Aber
auch du warst gemein und Bully und halt dann gegen das Establishment und die Oberen. Ich habe übrigens, ich kenne das, und zwar hat mir letztens einer aus dem Hochschwarzwald erzählt, ein Freund von Boris, dass ich damals, ich weiß, da war ich gerade in meiner Hardcore-Sprüherphase und durch die Berliner und alles, dann da wollte man halt auch cool sein. Und man war dann vielleicht 18 oder vielleicht 17, ich weiß es nicht mehr. Und dass ich mit einem Jerome, mit dem habe ich damals gerappt, dass wir beide Gasknarren hatten. Hm. Und die haben wir mit in den Hochschwarzwald genommen, weil man weiß ja nie, was passiert. Und da meinte der Freund von mir, dass ich gesagt hätte irgendwie, hey, wenn hier einer heute Abend Stress macht, dann gibt's einen Lapp voll Zwibbelwasser. Und ich weigere mich noch immer zu anzuerkennen, dass ich das gesagt habe, weil ich nicht diesen Karlsruher Dialekt nie gesprochen habe. Wenn dann vielleicht im Scherz, dass ich das so aus Spaß gesagt habe, hey, wenn einer frisch wird, gibt's einen Lapp voll Zwibbelwasser. Aber Zwiebelwasser überhaupt, ich fand das total lustig und ich war echt der Meinung, ich habe diesen Ausspruch zum ersten Mal gehört und habe das in meinem Kopf dem Jerome zugeschoben, dass er das war. Das Geile ist, dass wir da noch, da waren wir echt in so einer Blockhütte im Wald und da hat übrigens, da war noch so eine andere, von der habe ich glaube ich auch mal erzählt, die nachts immer mich versucht hat, wenn ich gepennt habe, irgendwie zum Sex zu überreden und ich es nicht mitgekriegt habe, nur gemerkt habe, dass ich am nächsten Morgen ganz woanders liege und sie auch ganz woanders. Aber
ich verstehe, wenn ihr beide ganz woanders liegt, wie
nein, ich habe gemerkt, dass sie nachts irgendwie halt versucht hat, auf mich drauf oder über mich rüber und sich an mich zu kuscheln, weil sie abends sehr wo halt auf der anderen Ende dieses großen Matratzenlagers lag und dann auf einmal auf der anderen Seite direkt neben mir und solche Geschichten, aber ich weiß, dass nichts gewesen ist. Aber die war auch so eine, die war wie diese Daisy, die hat immer gesagt, oh, du hast so einen geilen Arsch. Und wenn ich mich jetzt von hinten sehe auf irgendeinem Foto, wenn ich den Trailer sehe, wie ich von hinten gefilmt dieses We Ride in Limousines, dann denke ich, OMG, ich hatte echt mal, ich muss mir das dann selber sagen, du hattest zumindest mal einen sexy Arsch, Philipp. Muss man auch sagen, dass diese Hosenträgerhose, die ich da anhab, der ganze Anzug trägt extrem auf.
Naja, er trägt aber nicht nur auf, sondern er kaschiert auch. Muss man auch dazu
sagen. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich kann dir jede Klamotte, jeden Kleidung, die ich bei mir im Schrank habe, die ich anziehe, sieht. Ich habe nämlich keine dicken Beine und das ist das Einzige, was es kaschieren würde. Ich habe sehr dünne Beine. Diese extrem weite Hose, aber in nichts sehe ich so dick aus wie in diesem Anzug. Ich meine, das ist auch übel, der ist bis zum Bauchnabel hoch und damit Hosenträgern. Das wirkt natürlich schon mal generell in dem heutigen Ästhetikempfinden nicht sexy. Aber wir schweifen ab und da habe ich auf dieser Party, da hat sie mir gesagt, oh, du hast so einen geilen Arsch und die hat mich auch immer so angebackert. Aber irgendwie, wie gesagt, dieses Aggressive hat mich immer abgestoßen. Aber ich weiß, dass ich dann irgendwann mit dem Jerome in dem Wald bin, weil wir unsere geilen Knarren ausprobieren wollten und wir einfach so in die Luft gefeuert haben. Ja. Übrigens habe ich die Geschichte mal erzählt, als ich von dieser Anne, in die ich so verliebt war, die ich nachts, wo ich den Vater angerufen habe, aber ich bin in ihrer Tochter verliebt, dass ich mal bei ihr war und sie mir, ich weiß noch, da hat sie von John Lennon gespielt, nicht Imagine, sondern so ein anderes Lied, so ein All Together Now oder irgend so ein komischer Song, so ein Friedenssong. Mhm. Und die hatte so genau das Zimmer, was ich als Junge geliebt habe.
Come Together, glaube ich, heißt er.
Ja. Nee, auch nicht das. Auch nicht das. Und sie hatte so ein Zimmer, wie ich es geliebt habe von Mädchen. Sie hat dann auch so Tee gemacht und sie hatte so Batiktücher an der Decke hängen, so ein typisches Mädchenzimmer, wahrscheinlich noch irgendwo so einen getrockneten Strauß Blumen an der Decke. Ich habe Mädchenzimmer geliebt, als ich klein war. Das hatte so viel Romantik. Und dann bin ich nachts nach Hause und sie hat ja da unten an diesem reißenden Fluss gewohnt. Mhm. Und da musste ich durch den dunklen Wald zurück und hat sie mir so eine Dose Pfefferspray mitgegeben oder Reizgas, CS-Gas. so zur Sicherheit. Sie hat gesagt, ja, ich kenne das, da fühlt man sich einfach sicherer und du musst ja durch den dunklen Wald zurück, hier kannst du mitnehmen. Und da bin ich gelaufen und dieser Bach, der war so laut und es war so dunkel, man hat nichts, da waren ja nicht mal fucking Straßenlaternen oder so. Ja. Ich bin echt durch die Dunkelheit rauschenden Bach und da habe ich irgendwann so, ich habe immer den, da war so eine Klappe oben auf dem Spray, wo man drauf drückte, so eine Sicherheitsklappe, dass der nicht in der Tasche losgeht. Ja. Also. Und da habe ich meinen Daumen schon drunter gehabt, so habe ich gedacht, wie funktioniert der Spray eigentlich? Und da habe ich so ihn vor mich gemacht und einfach mal so gesprüht und war echt überrascht, wie weit der sprüht, nämlich ganz anders als eine normale Sprühdose, es war echt so ein Stoß und da habe ich gedacht, der funktioniert und bin weitergelaufen und bin direkt in die Wolke reingelaufen. Du lachst, habe ich dir noch nicht erzählt.
Ein willkommenes Opfer für jeden Vergewaltiger, es kann sein.
Ja, nee, aber echt ohne Scheiß, ich bin danach bestimmt eine Viertelstunde so durch den Wald gestolpert. Und hatte so ein Brennen im Gesicht. Das hatte ich übrigens noch bestimmt eine Stunde danach. Und ich weiß nicht mehr, wo der Anfang... Ah, genau, das war, glaube ich, die Geschichte, die ich erzählen wollte. Wegen Reizgas und im Wald rumballern. Was waren wir für schwere Jungs. Wir haben unsere Knarren mit auf eine Party in so ein im Wald in so ein Holzhüttchen genommen, wo nur Freunde von uns waren, falls was passiert. Und sind dann rausgegangen. Anstatt die Mädels zu ficken, die sagen, hey, hast du ein sexy Arsch? Bin ich rausgegangen und habe, ich glaube, im Elias oder so, habe ich dann so einfach mal so ein paar Salven in den Wald geschossen. Lapp voll Zwiebelwasser oder was?
Ich habe mal, das war vor vielen Jahren schon, habe ich eine Arbeitskollegin, die gerade frisch getrennt war und ich war auch mehr oder weniger frisch getrennt. Das war so lustig, weil ich sie, ich habe sie irgendwie angequatscht, von wegen, ja, und ich habe, du bist ja jetzt nicht mehr mit deinem Freund zusammen, ne? Hat sie gesagt, ja, das stimmt. Dann könnten wir doch eigentlich mal was trinken gehen, oder? Und sie hat gesagt, ja, das könnten wir.
Und, was trinken gehen, aha.
Und die habe ich dann geschnappt in den, mein Bruder damals ein Smart Cabrio gehabt. Da habe ich sie reingepackt und eine Tasche mit auf romantisch mit Picknickzeug und so. Und dann sind wir irgendwo aufs Land gefahren und haben einfach wild kampiert, wir alten Draufgänger. Ist ja verboten in Österreich. Und da waren wir in der Nähe von einem, also in so einer Hügellandschaft, und da waren wir in der Nähe von einem Wäldchen. Und mitten in der Nacht weiß ich auch nicht wann, sind sehr unheimliche Geräusche aus dem Wald herausgekommen. Das waren, ich weiß nicht, es hat sich angehört wie eine Kreuzung zwischen einem Rottweiler und einem Bär oder so. Das war so, solche Geräusche waren das, die da rausgekommen. Ich habe mir einen Stock geschnappt.
Der war wahrscheinlich ein Wildschwein, oder?
Ich habe ich weiß es bis heute nicht, keine Ahnung.
Und das Monster der Wiener Wälder.
Ja, und ich habe mir einen Stock geschnappt und hab natürlich einen auf cool und lässig gemacht und kann nichts passieren, alles gut. Ich bin hier, um dich zu schützen.
So ein Stock, da kannst du so einen Bären mal richtig zeigen, wo der Hammer hängt.
Ja, und ja, vor kurzem hat ein Jugoslawe, ein Kroate, glaube ich, war. Nein, ein Serbe hat einen Bären mit seinen bloßen Händen scharf.
Er hatte einen Beil dabei.
Ja, aber er hat den Bären doch erwürgt, oder?
Nee. Nein? Das okay, ist süß. Dann ich finde die Vorstellung, dass jemand einen Bären mit seinen menschlichen, mit seinen Menschen, nee, auf 9gag stand auch only having an ex with him. Bin ich mir fast hundertprozentig sicher. Ich habe mich noch auch erst gedacht, weil die Überschrift war so Man killed Bear und so, aber dann sieht man, als einzige Waffe hatte er eine Axt bei sich, weil ich wage zu bezweifeln, der erwürgen, wirklich ein Menschen alleine, der einen sehr kleinen Halsumfang hat, zu erwürgen, weiß ich durch die von Schirach Bücher, da bist du locker, das ist körperlich so anstrengend, dass es die wenigsten Menschen wirklich schaffen. Hm. Ist kein Scherz, also du bist so ist nicht so wie im Film, so eine Minute zuhalten und derjenige ist tot, es geht richtig, richtig, richtig lange.
Ja, aber das ist ein Serbe.
Ja, aber das ist ein Bär, mein Freund. Und der hat einen sehr dicken Hals. Aber, ja, was war dann? Bist du einfach so ein bisschen Wald und sagst, wer ist da?
Nein, gar nichts. Ich habe mich einfach wieder hingelegt mit dem Stock neben mir und bin wieder eingeschlafen. Weiter ist nichts passiert.
Und bist mit einem anderen Stock aufgewacht. Oder? Hast du gebumst?
Komm, nein, es war nichts. Ich war zu doof damals.
Zu schüchtern. Guck mal, das macht uns so sympathisch. Wir sind angreifbar. Wir hängen auch gar nicht die nochmal an den Hörer vom letzten Mal. Wir hängen nicht die Coolen raus. Warum auch?
Wir geben zu, dass wir auch schüchtern waren. Und der Roman, der dockt halt mit seinem Raumschiff am Mutterschiff an.
Ja, und ich bin auch, wie soll ich sagen, eigentlich versuche ich mir Romantik auch ein bisschen abzugewöhnen, weil Romantik? Ja, weil Romantik auch ein bisschen, es ist ein bisschen naiv, finde ich. Romantiker sind naiv, aber...
So ein Blödsinn.
Ja, ich es ist, wenn man es auf das Biochemische reduziert, dann hat Romantik irgendwie nicht mehr viel verloren bei der Geschichte. Und also ich meine, ist ja nicht so, dass ich es nicht mag, Philipp. Ich bin ja gerne romantisch, aber es ist, ich finde, dass Romantik, zumindest ist es in meinem Empfinden so oder bei mir so, dass Romantik und Sex, das widerspricht sich so ein kleines bisschen, weil irgendwann, wenn es zum Sex geht, natürlich, wenn man wundervoll Liebe macht, so dass man hinterher vor lauter Glück weinen möchte, hatte ich alles schon, ja, aber das passiert mir zumindest denkbar selten, ja, weil es kommt immer, wenn es zum Sex geht, fängt es mit Schmusibu an und so, und dann wird es halt irgendwann animalisch und spätestens dann ist so und so keine Romantik mehr da. So ist es bei mir.
Ach, du meinst jetzt aber mehr so auf One-Night-Stands bezogen und so Abschleppdinger. Möchtest du dir Romantik abgewöhnen?
Nein, oder meinst du, ich glaube, ich habe das ein bisschen Leben? Zu hart aus. Nein, ich möchte es mir nicht generell ab. Aber Romantik ist eine Sache, die ist okay, aber die kann einem, finde ich, auch ein bisschen im Weg herumstehen.
Natürlich.
Es geht nicht darum, also, Quoten zu erfüllen oder sowas, das meine ich nicht. Aber
wenn du wirklich ficken willst, ist Romantik von daher vielleicht auch der falsche Ansatz, weil man eventuell jemandem Gefühle verursacht, die man gar nicht im Nachhinein dann noch mehr haben möchte.
Ja. Und ich meine, das war halt hochromantisch. Es sind in den Schlafsäcken, Sternen, klarer Himmel und so und leckeres Essen. Das war sehr romantisch. Und da war mir zwar schon, ich weiß nicht, ich war zwar schon scharf auf sie, aber irgendwie hätte das halt die Romantik zerstört in meiner Welt. Ich weiß nicht, ob ich da nicht ein bisschen komisch gepolt bin. Was sagst du dazu?
Ach, ich weiß es nicht. Ich finde es seltsam, dass wenn du dachtest, oh, sie will vielleicht ficken und das mehr so ein rein sexuelles Ding war, finde ich es schon in der Tat seltsam, dass du mit ihr dann so ein Sternen-Ding und was weiß ich was machst. Dann wäre ich eher der Typ gewesen, der gesagt hätte, komm zu mir, wir gucken uns einen Film bei mir an. Ja. Das ist ein deutlicheres Zeichen.
Aber ich glaube, das ist ein Teil daran oder ein Grund dafür ist, dass ich selten nur dieses Ficken haben will. Ich hätte schon gern irgendwie so ein
Zärtlichkeit.
So ein, möchtest, dass dich jemand in den Arm Intimität nimmt. Und schön und zusammen und ja.
Intimität ist bei Sex meistens inbegriffen.
Ja, natürlich, aber es gibt auch Intimität ohne Sex.
Genau.
Ja.
Und, ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich finde es nicht, zumindest nicht besorgniserregend, nee, dass du trotzdem auch Romantik dabei haben wolltest. Wie alt warst du denn?
Geschätzt 25 oder so, ich weiß jetzt nicht, 26.
Ja, aber ich finde, man darf auch ruhig ein bisschen Gentleman sein heutzutage. Ich finde, wenn man Böses im Schild hat wie du, ich sag jetzt mal Böses, im christlichen Sinne Böses, Sex, dann finde ich's ja nur okay, dass man zumindest den Schein wahrt und nicht direkt sagt, hier, Schwanz auf den Tisch, Muschi raus, ich will rein. Sondern, dass man sagt, komm, wir machen ein schönes Ding und dass da nichts passiert ist, das ist auf einem anderen Blatt. Da musst du einfach mehr an deinen Pickup-Artist-Skills dingsen. Pass auf, ich habe mir nämlich, das ist so eine gute Zufall, dass du damit anfängst.
Ja, aber trotzdem gibt es dann noch vor eine Geschichte, die direkt dazu passt, nämlich
okay.
Ich wollte zum
Unterbrech mich ruhig, ja, ich kenne das ja, ich bin es gewohnt.
Muss ich ja manchmal, wenn immer, ich zu Wort immer, kommen immer. Möchte.
Der Kerl, der
hört sich bei The Great Gatsby. Das ist auch so eine Sache, die ich mir gedacht habe, während ich den Film gesehen habe, ist dieses, also es war ja hochromantisch, diese Liebe, die er aufgebaut hat. Also es war ja, das war ja nicht, hey, ich mal eine schnelle Nummer, sondern ja. Und als sie dann in den bei der einen Party, wo sie dann mit Daisy, mit ihrem Mann dann da war und sie haben sich so ein bisschen in Richtung des Hauses vom Tobey Maguire verzogen, dann habe ich mir auch gedacht, irgendwie, jetzt fangen sie so an, oder jetzt küssen sie sich das erste Mal, ja, nach 5 Jahren. Und da habe ich mir gedacht, wie geht es jetzt weiter? Auf Sex kann es irgendwie nicht hinauslaufen. Und ich habe mir irgendwie, ich weiß auch nicht, das war so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, da steht Romantik dem Sex diametral gegenüber.
Ja, aber der wollte ja nicht Sex mit ihr. Du wolltest, dass er Sex mit ihr hat. Er wollte wirklich, er wollte sie, er wollte Liebe. Er wollte wirklich Sex kann er haben, die ganze Zeit, mit jedem. Er will mit ihr Liebe. Mhm. Er wollte sie. Mhm. Mit Haut und Haaren und allem. Er hat ja auch nicht mal die Affäre, hat ihm ja nicht gereicht. Mhm. Er wollte ja, dass sie sich trennen lässt. Und er wollte nicht nur, dass sie sich trennt, sondern dass sie ihm auch sagt, dass sie den anderen nie geliebt hat. Mhm. Also da ging es wirklich um die pure Liebe. Zum Thema. Ich finde, weißt du was? Ich finde, der Matze damals, der Matthias, glaube ich, hieß er, der Pickup-Artist, wir haben ihm Unrecht getan. Ich meine, gut, er hat sich selber als Pickup-Artist bei uns angemeldet, aber es ist gar nicht so einfach, aus dem Stegreif jemanden anzumachen. Mhm. Ob romantisch oder fickmäßig, da machen wir jetzt ein paar Runden und du fängst jetzt mal mit romantisch an. Wir machen ein Rollenspiel. Ich bin.
Aber die Stunde Aufnahmezeit, die wir vereinbart haben, ist somit abgelaufen gerade.
Ist somit abgelaufen. Da machen wir das noch kurz als kleines Schmankerl.
Okay.
Ich muss um Viertel nach weg. Von daher genau so lang können wir noch. Und zwar, du darfst dir die Umstände aussuchen. Ich bin halt auf jeden Fall, wir machen jetzt erstmal die Romantikrunde. Mhm. Und so realistisch wie möglich. Also ich werde jetzt auch nicht irgendwelche, ich werde jetzt wirklich mitspielen. Mhm. Ja? Mhm. Ich bin das Mädel, wo bin ich? Wo willst du mich ansprechen? Was ist die Location?
Du stehst an der Brüstung vor dem Kloster am Kahlenberg und schaust auf das nächtliche Wien hinunter.
Okay, wow, da hast du aber schon mal ein gutes Setting. Da ist ja Selbstläufer. Aber gut. Okay, ich stehe da jetzt.
Ja, und ich soll dich jetzt anquatschen, oder was?
Ja, natürlich. Was sonst? Meinst du, dann komme ich zu dir rüber? Okay, erstes ist geglückt.
Ja, ich weiß ja nicht, was Ziel dieses Rollenspiels ist, dich rumzukriegen oder anzuquatschen und anzumachen.
Genau, ich spiele erst jetzt, du merkst, ich bin die Liebe deines Lebens. Also du möchtest mich nicht einfach billig ins Bett kriegen und keinen schlechten Anmachspruch machen, sondern du willst mich kennenlernen und du weißt, es ist sehr brüchiges Eis, wenn man da jemanden anspricht. Am besten man eröffnet es noch, eigentlich mache ich das nie, dann wirkt es schon, dann gehen schon die Alarmglocken los. Oder wenn man jetzt so, du hast ja was Interessantes an, wie kommt's denn oder so, da würde ich gleich denken, oh. Sondern wie stellst du das an?
Ja, das ist überhaupt nicht einfaches Terreur. Das
ich weiß, es ist sauschwer, das sag ich
ja, aber das Terreur selber auch, weil da ja sonst niemand ist, oder sagen wir, da steht irgendwo noch ein Pärchen rum und
machen wir es doch einfach am frühen Abend und es sind da noch einige Touristen.
Nein, nein, es ist in der Nacht. Es ist in der Nacht und es sind halt andere Leute da.
Und in der Nacht ist halt echt so, wow, was wollen Sie? Gehen Sie weg!
Ich stehe so circa 5 Meter weit weg von ihr dreh mich von dir eigentlich, Philipp, Schatz, und dreh mich dann schnell zu ihr rüber und zeig auf den Himmel und sag, hast du die Sternschnuppe gerade gesehen?
Oh nee, schade. Oh. War da eine?
Ja, und zwar eine ziemlich fette Sternschnuppe. Die war mindestens 5 Sekunden lang zu sehen. Ich tut mir leid, dass ich dich so spät erst darauf aufmerksam gemacht habe, aber ich war einfach zu fasziniert.
Na, da hast immerhin du einen Wunsch frei.
Ja, dann wünsche ich, was wünsche ich mir denn? ich wünsche mir nächsten Freitag mit einem netten Mädel einen Kaffee trinken gehen zu können.
Na, da wünsche ich dir aber mal viel Glück. Ja, vielleicht klappt es ja.
Ja, mal sehen, ich weiß nicht. Mal sehen. Ich hab noch irgendwie nichts, ich habe keine spezielle Idee dazu, wer das sein könnte.
Muss ich das Lachen mitzählen?
Ja, das musst du mitzählen.
Ich finde dein Lachen ein bisschen creepy, wenn ich ehrlich sein darf. Was ist denn so lustig?
Ah, ja, die Situation ist so, das Gespielte, das Gestellte ist so komisch. Ich halte mich mittlerweile, also ich bin kein Aufreißer oder so, ja, aber ich weiß mittlerweile über mich, dass ich echt keine Probleme habe, mit einem Mädel ins Gespräch zu kommen und irgendwie, weiß auch nicht, mir was auszumachen. Aber wenn das so gestellt ist mit dir, dann ist das einfach sehr, sehr strange.
Ich finde übrigens auch, du hast es voll drauf. Ich würde auch, wenn ich ein Mädchen ansprechen würde, dann würde ich so den Stuhl an mich ranziehen und... Und was hast du nochmal gesungen? But you can leave your head on.
Ja, das ist das, was der Daniel gespielt hat. Ich habe auf dem aufgebaut, was vorhanden war.
Ganz ohne Scheiß, pass auf, ganz ohne Scheiß. Ja. Als du angefangen hast, da zu stehen und mit dem Finger zu schnippen, einmal, habe ich gedacht, ich habe verloren. Es ist verloren. Du hast den großen Fehler gemacht. Ich wäre mindestens noch 20, 30 Sekunden schnippend dagestanden. Dass du nur einmal geschnippt hast, das war so ein Winner-Move. Ich habe gedacht, so, oh, das hat er mich. Jetzt hat er mich. Das ist so ein Winner-Move, einfach so dazustehen und zu schnippen und sie anzugucken, bevor du anfängst zu singen. Und hättest du dich nicht so über sie gebeugt und ja,
ja ich
zu so einem großen Monster gemacht, wären deine Chancen und dann hast du das nicht mal, das hat dir nicht gereicht, dann ziehst du sie noch an dich und ich musste dich noch darauf aufmerksam machen, dass man bitte dass die Regel ist, nicht das Versuchsobjekt anzufassen.
Die Arme, ich glaube, die hat ein bisschen gelitten. Ja,
die fand's, glaube ich, nicht.
Ja, ich habe nachher mit beiden noch mit ihr und mit ihrem sehr muskulösen Freund gesprochen und die waren beide urnett und wir haben Fotos miteinander gemacht und haben miteinander.
Arthur.
Wir haben miteinander geplaudert und sie sind auch ziemlich weit hergekommen, soweit ich das in Erinnerung habe.
Ich glaube, sie kommen aus dem Süden, wenn ich mich nicht täusche.
Urnett, die beiden.
War auf jeden Fall. Ich muss dem immer noch, fuck, ich hab's vergessen. Sein Phone hat's irgendwie nicht gemacht. Dann haben wir mit meinem iPhone Fotos gemacht von uns und die muss ich ihm immer noch schicken. Sie sind aber total, wenn man den Blitz benutzt. Und ich glaube, ich hatte auf dieser Linse hatte ich noch irgendeinen so einen Schweißfleck oder so ein Tropfen oder irgendwas und dann ist das ganze Bild so komisch weißlich. So jetzt hätte man den Kontrast komplett runtergedreht. Aber ich schick's ihm trotzdem als Andenken. Aber wir sind ja immer noch, beziehungsweise ich bin immer noch dran, zu gucken, dass wir auch im Süden vielleicht auftreten irgendwann dieses Jahr. Das wäre schön, gegen Ende des Jahres. Ich habe übrigens, also dann lassen wir das mit dem anmachen. Ich sehe schon, du schaffst es nicht.
Wieso habe ich dich nicht beeindrucken können?
Na, ich finde die Idee eigentlich recht romantisch. Was ich gemacht hätte.
Ja.
Also nee, der Witz ist natürlich immer ein großer Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis. In Wirklichkeit, ganz im Ernst, wenn ich Single wäre und ich würde da irgendwo stehen abends und ich würde sie sehen und ich würde, was weiß ich, 5 Meter neben ihr stehen, würde ich wahrscheinlich nichts sagen. Oder wenn, das Einzige, was ich machen würde, wäre sie angucken und rübergrinsen. Ich mache das sehr viel mit Blickkontakt. Ich bin dieser psychomäßige Starrer, der sich den ganzen Abend die Mädels in der Disco anguckt und eigentlich wartet, dass sie zu ihm kommen. Es ist mir aber auch schon geglückt, ganz nebenbei.
Ja.
Und wenn ich kämpfen muss, so wie damals am Behof, wo wir beide uns die selber ausgeguckt hatten, und das war übrigens auch noch so eine Geschichte, die wir erzählt hatten, wo du mir durch dieses Wäldchen bei der Tanke uns
die
beiden...
Die hast du erzählt, ich kann mich an diese Sache nicht erinnern. Entweder,
jetzt ernsthaft
entweder
nicht.
Alkohol, gar, gar nur so dunkel, ich, entweder
aber ich glaub, Alkohol wir waren beide
oder mein Alzheimer hat da irgendwas vernebelt.
Ja, auf jeden Fall bist du uns hinterhergerannt, auch so lachend, so wie man deine Lache kennt. Und wir sind weggerannt, weil wir wollten in Ruhe knutschen. Und der Kampf war sowas von verloren. Und deswegen habe ich das gar nicht verstanden, dass du hinter uns hergerannt bist. Und wir praktisch flüchten mussten, um in Ruhe sein zu können. Wir sind übrigens dann irgendwann an einer Bushalte in Hinterzarten gelandet. Da, so weit mussten wir fliehen, um sicher zu sein, dass der Roman uns nicht stört. Ich würde jetzt, und jetzt die Theorie, dass ich sagen würde, pass auf, ich weiß, es ist das Schlimmste. Ich mach's ohne Scheiß, ist vielleicht das dritte Mal in meinem Leben, dass ich jemanden anspreche. Und ich würde mir, das kennst du wahrscheinlich alles schon, ich würde mir es ewig nicht verzeihen, wenn ich dich nicht ansprechen würde. Aber ich will dich nicht überfallen. Du kannst mir einen Wunsch erfüllen. in einer Woche, selbe Zeit, selber Ort, ich baue hier ein kleines Tischchen auf und du musst nur ein Essen mit mir essen. Und wenn ich dir nach 5 Minuten auf den Sack gehe und du denkst, boah, was ist das für ein unangenehmer Typ oder ich dir nichts zu erzählen habe, wir die Chemie nicht stimmt, dann kannst du aufstehen und wieder gehen. Aber ich fände die Vorstellung, dass du in einer Woche am selben Platz, zur selben Zeit dich hier wieder eintriffst, die würde mir die ganze Woche retten. Und wenn es nur der Gedanke ist, dass du vielleicht kommst, so habe ich 7 schöne Tage verlebt mit Hoffnung. Und Hoffnung ist doch das Schönste, was es gibt, oder nicht?
Darf ich auch mal was sagen? Oder quasselst du den ganzen Abend dann auch nächste Woche?
Nee, ich bin sehr gut, bei Frauen bin ich übrigens sehr gut im Zuhören.
Nein, ich muss sagen, Philipp, die Idee ist fantastisch. Nur so aus dem Nichts heraus käme es mir ein bisschen zu schnell und auch ein bisschen zu viel. Also so aus quasi aus dem Nichts heraus anquatschen und so. Ich weiß nicht, ich finde das...
Du wolltest nächste Woche mit dir essen gehen.
Ja, aber ich habe zumindest vorher sie auf eine Sternschnuppe hingewiesen.
Ich sag ja auch, ich... Oh, hey!
Nein, was ich meine, vergiss das mit der Sternschnuppe. Das, was ich eigentlich sagen will, ist, ich glaube, so eine kleine, harmlose Plauderei am Anfang zum
Klar.
Beim NLP, das wissen alle Pickup-Artists, sagt man Rapport herstellen, also so den Gleichklang spiegeln durch Körpersprache und einander ein bisschen beschnuppern sozusagen und zuerst einmal herausfinden, dass man sich was zu sagen hat und dass es eventuell interessante Gesprächsbasen geben könnte, halte ich für essentiell. Und das ist jetzt mit der Sternschnuppe auch nicht gut geglückt, aber für mich wäre sowohl das eine als auch das andere ein bisschen zu viel gewesen. Und ich muss auch sagen, dass ich nicht in diesem Rollenspiel habe ich das jetzt nicht so rüberbringen können oder so, aber meine, wenn man es so nennen will, Strategie oder ich nenne es normales, menschliches, soziales Verhalten, ist zuerst halt einfach ein bisschen mit jemandem zu plaudern, bevor
natürlich,
man... Ja.
Natürlich. Du würdest auch nie im Leben so ein Mädel, jetzt ohne Scheiß, um jetzt auch mal dieses Sezieren bei dir vonstatten gehen zu lassen, es wäre so schlimm, wenn du wirklich jemanden ansprechen würdest und der erste Satz, den du sagen würdest, ist, hast du die Sternschnuppe gesehen? Das ist, ich glaube, man würde, der Witz ist nächstes
Mal passiert. Ich glaube, es würde darauf ankommen, wie man es sagt. Schau mal, wenn da wirklich eine Sternschnuppe gewesen ist.
Und
wenn
ja, sagt, aber zu einer wildfremden Person, der würdest wahrscheinlich erstmal sagen, hi, schön hier oben, ne? Das meine ich so. Du würdest wahrscheinlich erstmal so einen, wie hast du es genannt? Nennt ihr Pickup-Artists das? Ein was herstellen?
Rapport.
Ein Por.
Nein, Rapport.
Ein Rapport. Da würdest du wahrscheinlich erstmal sagen, oh, ist das schön hier oben bei Nacht, hä? Wien und so. Und dann würdest du den Sternschnuppensatz bringen. Du würdest doch nicht mit der Sternschnuppe einsteigen.
Nein, wenn sie wirklich gerade da war. Und dann
mit dem Cheesy, jetzt darf ich mir... Ah, nee, das habe ich ja gesagt.
Das hast du gesagt, ne?
Aber das wäre ja, dahin ging es ja, oder? Das wäre ja doch dein nächster...
Ja, ich habe es als Ass im Ärmel behalten, das mit dem Wunsch.
Bitte bis zum Anschlag und schlucken. Aber ich hatte so eine Situation, dass in der kurzen Zeit, in der ich hier in Holland, naja, so kurz war es gar nicht, Single war, war ich mal im Waschsalon und hat sich wirklich ein sehr hübsches Mädchen neben mich gesetzt. Und die hat genau, ich bin mir ziemlich sicher, sie hat mich nämlich so anguckt und angelächelt und hat irgendwas, so irgendwie so einen Spruch, so, der Waschsalon, ganz schön voll hier, ne, für so einen Wochentag. Und ich hatte so viele andere Sachen in meinem Leben und ich hatte auch, eigentlich hätte ich vielleicht, wenn ich wirklich drauf angelegt hätte, aber ich habe dann einfach nur gesagt, ja, stimmt. Und habe da eine Zeitschrift genommen und drin gelesen. Es ist so schlecht. Ich hätte da so viel mehr draus machen können. Aber,
ja, du bist verheiratet.
Nein, da war ich nicht verheiratet, okay. da war ich sogar Single. Okay. Aber das ist der Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis, weißt du? Aber ich glaube auch, dass ich, wenn ich Single wäre, es schaffen würde, irgendwie, ohne dass ich eine Pick-up-Line bräuchte. Also ohne dass ich so, hey, dich habe ich hier noch nie gesehen, oder du spürst du auch diesen Verbund, den wir haben, als ob wir uns schon ewig kennen?
Ich habe übrigens ganz kurz, was ganz wichtig für mich ist, der entscheidende Also das, was entscheidend ist dafür, ob es gelingt oder nicht, ist, ob man verzweifelt ist oder nicht, ob man glaubt, das jetzt machen zu müssen, ob man glaubt, da jetzt irgendwie punkten zu müssen oder nicht. Und ich bin, wie soll ich sagen, es ist eine Alterserscheinung, ich bin einfach nicht mehr verzweifelt. Ja? Ich kann vollkommen im Normalfall, es kann schon sein, dass es Frauen gibt, die mir den Atem rauben und die mich nervös machen, wo ich dann den größten Scheiß daher stammel, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Also ich möchte das gar nicht ausschließen und es ist auch tagesverfassungsabhängig. Aber meine Beobachtung ist, wenn ich nicht verzweifelt bin, sondern ganz entspannt, dann kann ich in eine lockere Plauderei kommen, die sich dann zu einem Flirt entwickeln kann. Und wenn ich es aber drauf anlege, wenn ich mir denke, dann geht gar nichts.
Ja, obwohl ich ja schon mal diese eine Geschichte, wo ich zum Jonas, einem Freund von mir, gesagt habe, heute Abend werden Fotzen gestopft. Und es war echt so, da waren wir vielleicht 17, 18 und das war bestimmt nicht das erste Mal, dass wir das gesagt haben und überhaupt so vulgär. Und dann sind wir echt in den Club gegangen und wir sind direkt rein und da waren hinten so Mädels und die eine hat sich an den Jonas rangeschmissen, die andere an mich. Und 2 Stunden später habe ich sie im Wohnzimmer meiner Eltern, die nicht da waren, über der Couch von hinten genommen. Aber sowas passiert einem nicht oft. Das Schlimme war nur, dass sie nach dem Sex, und ich habe wirklich nicht den Romantiker rausgehängt, null, dass sie nach dem Sex, es war so eine, man konnte nicht zu zweit, ich habe es auch, glaube ich, schon mal erzählt, es waren so über Eck stehende Couches und der Jonas hat mein Zimmer benutzt, leider, und hat sich daheim blasen lassen von der anderen. Und deswegen konnte ich nicht oder wollte ich nicht zurück in mein Zimmer ins warme Bettchen. Und er hat am nächsten Tag immer noch so, hey, es war so cool von dir. Ich konnte so richtig schön im Bett schlafen und ich so unten auf der Couch mit so Wolldecken und überhaupt. Und dann lagen wir so Kopf an Kopf, aber eben so mit so einem kleinen Ecktisch dazwischen und so praktisch so orthogonal zueinander. Beide nicht auf derselben Couch, weil die waren zu schmal. Und sie so, du, willst du nicht meine Hand halten? Da habe ich gedacht so, oh Gott. Und dann musste ich so meine Hand ausstrecken und sie hat mir von der anderen Couch die Hand gereicht. Und sie so, du, ich glaube, ich habe mich total verliebt.
Ja, hast du schon mal erzählt.
Auf was für einer Basis, dass ich dir von hinten meinen Schwanz reingeschoben habe oder was? Und übrigens, Cunnilingus ungeschützt.
Ja.
Das war auch die sah aber nicht nach AIDS aus. Zitat, was mir mein Freund Jens jahrelang immer wieder lachend unter die Nase gerieben hat.
Ja, ein Zitat von dir.
Ja, meine Dummheit. Weil ich habe die sah ich nicht nach AIDS aus. Und sie war nämlich eine, die wirklich scheinbar nichts hat anbrennen lassen. Sie hat mir ja da nochmal an dem Birklof eine Karte geschrieben.
Mhm.
Also sie wollte es wirklich. Aber ich habe übrigens André
Rieu. War was Cunnilingus was?
Nicht Cunnilingus. Ich meine nicht Cunnilingus. Ich meine Coitus Interruptus, ich Depp.
Ach so, okay.
Ich weiß auch, dass wir kein Kondom hatten und sie so, ist doch egal dann. Und dann habe ich ihn kurz vorher rausgezogen beim von hinten und ich habe noch richtig auf dieser Ledercouch von meinen Eltern, ich habe es noch richtig gehört, wie die Spermatropfen so drauf gelandet sind. Gefühlt im ganzen Zimmer.
Ja. Ich war übrigens auf einem Polterabend vor kurzem und da war ein alter Freund von mir, der ist Virologe und der hat mir Sachen über Geschlechtskrankheiten erzählt, die man eigentlich gar nicht wissen möchte. Ich habe sie auch gleich weggesoffen, die Informationen, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich mir gedacht habe, scheiße, Mann, das Leben ist gefährlich.
Michael Douglas hat diesen Zungenkrebs vom Fotzelecken bekommen.
Ja, genau. Ja.
Unglaublich, oder?
Ja, man kann sich vorstellen, wie viel Fotzen er geleckt hat, dass er gleich einen Zungenkrebs kriegt davon.
Nee, was sagt es über Thelma Hayek aus? Oder wie heißt seine Frau nochmal?
Ja, andere.
Catherine Zeta-Jones. Genau, ja. Die hat eine Giftmöse. Toxic Pussy.
Ja.
Don't lick. Würdest du die Jones, wenn sie jetzt vor dir liegen würde, mit gespreizten Beinen sagen würde, leck mich eine Stunde, Baby, würdest du sie lecken oder würdest du kurz darüber nachdenken, so, darf ich ein bisschen Frischhaltefolie holen?
Ich würde, wenn sie, also ich sage mal so, ihre Poison Pussy würde mich nicht davon, das würde mich nicht davon abhalten.
Okay. Ich meine, rauchst du noch?
Ja.
Ehrliche Antwort. Ja. Ja. Ich habe es gerade überlegt, ob du Nein sagen sollst.
Nein, ich bin einfach nicht besonders stolz drauf, aber drum kam dieses
Aufhören, Jahr. Roman. Helft Roman mit dem Aufhören. Versprecht ihm Preise. Wenn ihr gerne mit ihm ficken wollt. Ah nee, du hast ja eine Freundin gerade. Ja.
Außerdem, selbst wenn ich keine Freundin habe, Philipp. Also ich bin ja kein Stück Vieh, das man hier verscherbeln kann.
Nee, aber Ficken, ich will jetzt nicht schon wieder eine Wunde aufreißen. Ich würde sagen, ich wollte eigentlich noch die ganze Zeit von André Rieu reden, mit dir über André Rieu. Ja. Mhm. Nicht, weil ich ihn gut finde. Ich habe letztens nicht mal, man kann es nicht mal Guilty Pleasure nennen, weil es war kein Pleasure, aber es lief so ein Konzert und ich habe mich so dran geweidet, wie schlecht es ist und wie weit kann man klassische Musik kommerzialisieren und zu einem Pop fast schon Volksfest verkommen lassen.
Ich sehe auch eine gute Seite an André Rieu.
Ja, ja, klar, er macht die Leute, öffnet er für klassische Musik. Und er ist übrigens
eine gute Seite.
Er ist ja Holländer, er ist in Interviews total sympathisch, muss man sagen.
Und warum auch nicht? Also,
was siehst du für eine gute Seite an André Rieu?
Die gute Seite an André Rieu ist, dass er vielen, vielen Musikern, die sonst vielleicht keinen Job oder nur schwer einen Job bekommen würden, nicht weil sie so schlecht sind, sondern weil es unglaublich hart ist, als klassisch ausgebildeter Musiker eine Stelle in einem Orchester zu bekommen, in dem man auch adäquat bezahlt wird, gibt er Gelegenheit, gutes Geld zu verdienen, indem er eine breite, breite Masse auf diese Kunst aufmerksam macht und eine breite Masse mobilisieren kann, sich das anzuhören, was er und seine Mitstreiter dort verbrechen an der klassischen Musik.
Ja. Das das Schlimmste war, ist eigentlich das Publikum. Der war in Brasilien, das lief ja irgendwo im holländischen Fernsehen, und das Publikum, die haben alle die ganze Zeit so, waren die kurz vorm Losheulen und haben so gerührt und so glückliche Gesichter gemacht und waren so begeistert. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie wird er ein Lied spielen zumindest, was man nicht kennt, weißt du? Also da meine ich, in dem Fall hätte auch schon so ein nicht bekanntes Mozart-Ding oder Beethoven oder Mahler oder Wagner oder was weiß ich gereicht. Aber er hat nur so, ich glaube, dann hat er Halleluja und so, und er ist so, and now one of the nicest songs ever played. There's no song in the world that gives so much love and joy. Und dann haben sie Halleluja gesungen und er hat mit seiner Geige dirigiert, wo ich dann immer da denken musste.
Welches Halleluja? Mozart-Requiem Halleluja?
Dieses Halleluja. Ah, okay. Ja. Halleluja.
Hey, das habe ich auch gesungen beim Happy Day Podcast, Live-Podcast.
Halleluja. Halleluja. Was, echt?
Mann? Kannst du dich nicht erinnern, als ich versucht habe, dich zum Lachen zu bringen? Ich glaube, der zweite Attempt oder so war das.
Echt geil. Ja. Ich freue mich schon so, das alles zu sehen, weil das habe ich ja alles nicht auf, ich habe ja nur so ein paar Stücke, wie du weißt, auf DVD, auf Festplatte. Und danach hat er in Brasilien, ich habe nur dieses eine Lied und davor eins geguckt, weil ich einfach so, ich glaube, ich habe so geguckt wie du, als du auf die Bühne gekommen bist. Ich habe so richtig gestrahlt, so aggressiv gestrahlt, habe gedacht, boah, ist das schlimm, und habe so zu Alex gesagt, boah, ist das so schlimm. Und dann haben wir umgeschaltet und später haben wir nochmal durchgeschaltet und da kam Nossa, Nossa. Se ci pego.
Ja.
Felicia, Felicia, Felicia Deli Matra, Sergio Pego. Aber ganz schlimm. Liebe.
Ja, was ganz schlimm?
Ja, dass er das Lied bei seinem, weißt du so, dass er.
Achso, das war auch André Rieu, der das verwurstet
hat.
Ja! Ah, okay. Ich habe gedacht, ihr habt umgeschalten und habt das dann auf dem anderen.
Ja, und dann haben wir später nochmal durchgesappt und da lief gerade das Lied. So beim Sappen habe ich so 2 Sekunden davon mitbekommen und gedacht, oh Gott, wie anbiedernd. Wenn er in Deutschland ist, spielt er dann I've been looking for freedom. Ich hasse das, wenn man David Hasselhoff so unmittelbar mit Deutschland in Verbindung bringt.
Mhm. Ja, ich finde halt, dass das alles seine Berechtigung hat. Ich stehe nicht auf die Musik, aber ich finde es gut, dass die Leute das kriegen, was sie hören wollen, und dass es jemanden gibt, der es dann so groß aufzieht und dafür sorgt, dass ein ganzes Orchester davon leben kann. Das finde ich super.
Ja, er hat übrigens auch so ein richtiges Schloss, wo er auch so ein ganzes Konzertgebäude drin hat und seine Leute da immer mit ihm, bei ihm im Haus sozusagen musizieren. Und
dann kriegen wohl doch nicht die Orchestermusiker das Geld, sondern er.
Ich glaube auch. Ich glaube, dass er ein extrem strenger Boss ist.
Kann sein. Wie war er im Interview? Was hat er erzählt?
Ja, ich habe ganz oft schon Interviews, der ist halt hier im holländischen Fernsehen öfter mal. Mhm. Er erzählt über seine, ist es eine Stradivari, ja, ne?
Was, weiß ich nicht, was auf jeden Fall.
Welche sind denn die teuersten Geigen? Stradivaris, oder?
Das sind die wohl die teuersten, ja.
Ja. Ja, und da hat er eine auf jeden Fall, mit der spielt er auch immer.
Das ist zum Beispiel Perlen vor die Säue werfen.
Ja, glaube ich. Ja, der Witz ist, sowieso ist es so, er mag zwar die erste Geige spielen, aber hinter ihm stehen halt einfach irgendwie 15 Streicher. Von daher, man hört, es gibt, ich habe die zwei Lieder, wo ich geguckt habe, hat er sich auch keine, in Anführungszeichen, Solostelle zugeschanzt. Sprich, man hört ihn gar nicht raus. Null. Und teilweise steht er auch einfach nur da und dirigiert. Und ich frage mich dann halt, ob er da wirklich noch dirigiert oder ob die halt ihr Programm runterspielen. Und mit der Geige in der Hand nebenbei bemerkt noch.
Ja, das mit dem Dirigieren ist so eine Sache. Haben wir uns über das Dirigieren nicht schon einmal unterhalten?
Ja. Aber ich glaube nur auf der Autofahrt. Nach Münster oder zurück. Aber das müssen wir für den nächsten aufspannen. Ich gehe jetzt nämlich in den schlechtesten Film, der dieses Jahr wahrscheinlich rauskommt. Obwohl, das war Movie 43, aber ich gehe jetzt in Hangover 3.
Oh, den habe ich vermieden. Ja, du gehst jetzt ins Kino, oder was? Es ist Mittag. Ja.
Ich gehe montags und dienstags mittags fast jede Woche ins Kino, weil ich habe doch so eine Kino-Umsonst-Karte und das ist der einzige Tag, wo das meinen Plan erlaubt, weil meine Kinder weg sind.
Ja, dann viel Spaß.
Ja, danke. Und Hörer, seid froh, dass wir schon wieder aufgenommen haben. Ich habe den Roman übrigens mit einer List dazu gekriegt. Ich habe ihn angerufen, er hat so sehr verkatert und unausgepennt gewirkt und dann habe ich gesagt, ey, aufnehmen? Und der so, nee, du brauchst gar nicht anfangen, jetzt mich mit irgendeiner Strategie nicht so, weil ich muss und ich so, hey, komm,
nein.
Und dann hast du gesagt, gibt es denn irgendein wichtiges...
Ich wollte nicht die Aufnahme abwenden, sondern ich wollte, dass du aufhörst, mich mit Marketing-Bullshit vollzugleißen, damit wir es machen.
Genau. Und da hast du gesagt, gibt es denn irgendeinen wichtigen Anlass? Und dann habe ich gesagt, ja, aber den will ich nicht verraten. Es gab natürlich keinen wichtigen Anlass.
Scheiße, mir wäre es gar nicht aufgefallen, wenn du es nicht gesagt hättest. Du Arsch.
Du bist so geil reingefallen und jetzt noch hier Großsprüche erzählen und du brauchst mich gar nicht mit Marketing-Bullshit. Was? Es gibt ein großes Ereignis? Okay. Aber dass dein Alzheimer dann auch noch bei deiner Gutgläubigkeit mitgespielt hat und der Alzheimer, die Gutgläubigkeit, du und ich als Quartett es geschafft haben, dass du es bis zum Ende wieder vergessen hast, das macht das Ganze eigentlich grandios.
Ja, und wenn ich nicht so vergesslich wäre und das, was du soeben gesagt hast, nicht morgen bereits wieder vergessen hätte, wäre die Konsequenz aus dem, was du jetzt gerade zu mir gesagt hast, die, dass ich nie wieder einen Podcast mit dir aufnehmen kann, weil ich dir nicht mehr vertraue.
Du tust ja grundsätzlich nur mir einen Gefallen, wenn wir zusammen einen Podcast aufnehmen. Es ist nicht so, dass wir zu zweit einen Podcast machen und du da auch Interesse dran haben solltest. Aber zum Abschluss, ich steige jetzt aus, aber zum Abschluss singt der Roman Freestyle aus dem Kopf. Warte. Singt der Roman Freestyle aus dem Kopf, also mit deutschem Text. Einfach so, jetzt direkt im Anschluss und ohne lange Vorbereitung. Einfach so, ein Liebeslied für mich. Und damit verabschiede ich mich. Ich schick dir es gleich auf Skype. Tschüss. Baba, ich bin echt sehr gespannt.
Ja, tschüss. Vielleicht singe ich ja gar nicht, wenn du auflegst jetzt.
Doch.
Vielleicht
doch,
scheiße ich einfach drauf.
Das machst du.
Tschüss.
Tschüss.
Bis dann. Ja. Jetzt hat er aufgelegt. Jetzt muss ich mich erstmal entscheiden, ob ich wirklich ein Liebeslied für den Philipp singen möchte. Ja oder nein. Und ich glaube, die Entscheidung wird mit Nein ausfallen. Wohl, ich kann sie mal probieren zumindest, aber nicht ohne mein Klavier. Ich brauche eine Quelle der Inspiration. Philipp alleine reicht nicht als Quelle der Inspiration. Aber da muss ich jetzt übersiedeln hier. Mit dem Golfwagen durch den Osttrakt meines siebenstöckigen Hauses. Rein in den Aufzug. Mit dem Funkmikrofon, hoffentlich reißt die Verbindung nicht ab. Hin zum... Nein, es ist kein Steinway-Flügel, es ist ein Bösendorfer. Seine entscheidende Information. Mal sehen, ist er hier an? Ist noch nicht an. Bösendorfer an. Ja. Mal sehen. Ja, hier haben wir Bösendorfer. So. Ein Liebeslied für Philipp. Kann überhaupt kein Problem sein. Schon mal einen Dur-Akkord gefunden. Das ist eine gute Ausgangsbasis. Mikrofon einrichten. Schnallt euch an und lehnt euch zurück. Macht euch gemütlich. Macht euch kuschelig. Habt euch lieb. Nehmt einander in den Arm. Drückt euch gegenseitig, als gäbe es kein Morgen, denn wer weiß, vielleicht gibt es kein Morgen. Philipp. Philipp. Komm und tanz mit mir. Naja, für den Anfang, okay? Philipp, zeig deinen ein schweres Herz in mir. Philipp, schweres Herz in mir. Ich fange hier nochmal an. Den Text kenne ich ja noch. Philipp, komm und tanz mit mir. Philipp, zeig mir dein schweres Herz. Schweres Herz. Philipp, ich hab dich schrecklich, schrecklich lieb. Naja, für den Anfang, aber es erinnert mich auch gleich an ein Lied, das ich so Ende der 60er, Anfang der 70er, glaube ich, was geschrieben habe. Das war mit englischem Text. When I found myself in trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Das habe ich damals auch für Philipp geschrieben. Ich war immer schon verdingst in den Kerl. Und ein anderes, eins, das habe ich dann irgendwie so Ende der 90er, ich glaube Ende der 90er habe ich das für Philipp geschrieben. Es ist, Verzeihung, es ist vielfach auch gecovert worden, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, in der einen oder anderen Version. muss ich nur die Akkorde finden jetzt hier, das kann kein Problem sein. Ah, ist schon daneben. Nein, auch nicht. Auch nicht. Ja, das ist er. Daniel Paterok, entschuldige bitte. Some people live for the fortune, yeah. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, but I've been there before, that life's a bore, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I've got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got Philly. Gute Nacht, liebe Kinder. Na 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 na